Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Hallo und herzlich willkommen an diesem speziellen Montag, 19 Uhr, Zeit für die Footballerei. Und das Schönste an dieser ganzen Geschichte ist, es ist der letzte Montag bis Mitte, fast Ende Februar, an dem wir nicht über wirklich NFL-Football sprechen. Das finde ich unfassbar geil. Ich freue mich wie Sau. Und weil ich mich so doll freue, gebe ich direkt mal weiter nach Berlin und frage dich, Remo, wie ist es bei dir? Freust du dich auch so wie ich?
Ich bin auch heiß wie Frittenfett, ey. Mir ist vorhin aufgefallen, ich habe mir meinen Köpi aufgemacht und habe mich gefragt, warum wir noch nie den Ditsche gemacht haben. Bitte. Von daher, ich bin heiß.
Das freut mich sehr zu hören. Und ich vermute fast, dass es dem Herrn im Landkreis Freising, dem Herrn Detterbeck, hallo Detti, genauso geht. Oder?
Oder Fragezeichen, hallo Sebastian, Ausrufezeichen. Ich fand heute den besten Tweet des Tages, kam natürlich von Remo. Ob wir alle mitbekommen haben, dass es NFL Game Day Week ist. Ausrufezeichen, Einsen, Einsen, Ausrufezeichen. Das wurde relativ oft erwähnt heute auf den sozialen Medien, aber so soll es ja auch sein. Genau. Wir sind heute, weil es ja so ein spezieller Montag ist, nicht alleine. Wir haben uns von unseren Freunden von DAZN wieder einen speziellen Gast eingeladen. Und speziell ist er deshalb, weil er A, sehr nett ist, das haben wir im Vorgespräch schon festgestellt. Und vor allen Dingen ist Christoph Stadler mit T, das T sollte man nicht vergessen, im Nachnamen, Christoph Stadler, einer der beiden, zusammen mit Flo Hauser, auch ein Freund des Hauses sozusagen, einer der beiden Moderatoren des neuen DAZN-Formats, Endzone, die deutsche NFL-Konferenz. Erstmal herzlich willkommen, Christoph, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, speziell, so wurde ich früher schon immer genannt, also passt perfekt, danke dafür. Und ist schon die letzte Woche, oder wie? Geht's jetzt dann schon los? Krass, habe ich gar nicht mitbekommen.
Sieht fast so aus. Vielleicht zu dir, zu deiner Person, die vielleicht nur deine Stimme kennen oder dich von anderen Sportarten. Seit wann bist du bei DAZN und wie stehst du zum Thema NFL per se als Privatperson? Lass alles raus.
Also eigentlich bin ich von Beginn an bei DAZN mit dabei, also von Anfang an und erst war es mehr im Hintergrund, dann auch im Vordergrund als Moderator von unseren Showcases und jetzt habe ich die große Ehre, die riesengroße Ehre, dass ich bei der Endzone mit dem Kollegen Flo Hauser dann im Wechsel die NFL Endzone moderieren darf und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, weil das ist schon was Großes, Neues, wo ich selber dann gespannt bin, wie es ankommt, wie es funktionieren wird. Wie ich zur NFL gekommen bin, gut, das ist tatsächlich so. Ich hatte früher in meinem Zimmer ein Poster von Brett Favre, deswegen habe ich eine leichte Affinität zu den Packers und nachdem es dann auch leichter zu sehen war im deutschen TV, beziehungsweise überhaupt irgendwie mitzubekommen war, war das eigentlich dann ein fließender Übergang.
Genau, also ich meine, als Packers-Fans gibt es einige, da bist du nicht alleine. Heute bist du allerdings alleine, heute bist du umrahmt von Steelers-Fans. Flo ist nämlich hinter der Kamera unterwegs und Sebastian ist auch am Start. Ich war vor ein paar Wochen mit deinen Kollegen, unter anderem mit Günther Zapf und Flo Hauser, bei einem Kaltgetränk und einem Schweinebraten unterwegs in München. Und da wurde es schon angedeutet. Das war noch in the making sozusagen, aber da wurde es quasi schon so ein bisschen angedacht und es wurde so formuliert, dass das kommen könnte. Von welchem Zeitpunkt warst du da involviert bei dieser Idee, sagen wir es mal, wie es ist, die Red Zone zumindest ein klein wenig auf Deutsch, wie soll man sagen, zu modifizieren? Es ist ja nicht das Gleiche.
Genau. Ja, das ist ein guter Punkt. Also für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, die Red Zone wird es schon weiterhin geben. Also alle, die so oder so die Red Zone schauen wollen, dürfen auch weiterhin die Red Zone schauen. Die müssen nicht umschwenken und dann was schauen, was sie gar nicht schauen möchten. Die Idee war eben, quasi was anzubieten, so für die, die vielleicht nicht 7 Stunden das auf Englisch hören wollen, jetzt vielleicht auch nicht die voll Nerds sind. Nerd klingt immer so ein bisschen negativ behaftet, ist aber eigentlich gar nicht. Und denen wollte man auch nochmal so ein Angebot geben, weil Konferenz auf DAZN, wer es vielleicht beim Fußball schon mal mitbekommen hat, ist schon immer ein ganz spannendes Thema. Da gab es ja die Goal Zone gab auch schon mal andere Ideen mit anderen Sportarten und jetzt konnte es eben in Zusammenarbeit mit der NFL dann umgesetzt werden, dass man eben eine eigene Konferenz macht, keine Red Zone, sondern eine eigene Konferenz, die NFL Endzone, wo auch jedes Spiel tatsächlich mit einem Kommentator bestückt wird, der sich nur in der Konferenz um dieses Spiel kümmert. Mit einer kleinen Ausnahme, um 19 Uhr gibt es ja noch das Live-Spiel auf der Zone. Das wird auch weiterhin einer durchkommentieren und da werden wir quasi reinschalten, weil der ist ja eh im Haus, ist ein guter Kommentator. Ich glaube, Andreas Renner macht das erste Spiel. Warum sollten wir den nicht hören, wenn da einer der Besten drauf sitzt? Ansonsten sind aber die Kommentatoren tatsächlich für ihr Spiel einzeln verantwortlich und gibt dann nochmal eine andere Dynamik, das kennt man aus dem Fußball, andere Dynamik als in der Red Zone ist. Natürlich wollen wir auch in der Endzone keine Touchdowns verpassen. Das sollte die höchste Maxime sein.
Ja, ja, wir hatten in den letzten Tagen oder haben das halt mitbekommen auf Twitter, dass die Leute natürlich wissen wollen, wie das genau abläuft. Viele hatten schon Angst, dass Scott Hansen nicht mehr zu sehen ist.
Keine Sorge.
Keine Sorge, genau. Also sprich, es ist nur eine Addition. Es bleibt alles beim Alten quasi.
Genau, es ist ein Zusatzangebot für die. Also ich habe das auch von einigen schon aus dem Freundeskreis gehört, die jetzt keine Hardcore-Football-Fans sind, die sagen, ach Mensch, diese Red Zone ist ein bisschen zu hektisch und dann auch noch 7 Stunden auf Englisch anstrengend. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es nicht hektisch wird am Sonntag. Das liegt nicht in unserer Hand. Aber ich glaube, auf Deutsch und eben diese speziellen Wechsel, ohne dass du immer reinschalten musst in ein Spiel, könnte vielleicht eine andere Dynamik nochmal bringen. Weil das Projekt schwelt jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben es im Sommer auch getestet. Dann noch ein bisschen umgeschwenkt, weil man natürlich austestet, was ist das beste Format, was ist die beste Idee. Und der letzte Test, muss ich sagen, hat schon ganz Bock gemacht, zuzuschauen. Weil es war Woche 17, die wir halt so selber uns zusammengestellt haben. Und es war echt eine coole NFL-Endzone.
Also dann muss man sich vorstellen, ihr habt das sozusagen unter Real-Life-Bedingungen einmal oder mehrmals so durchgespielt. Ihr habt den Spieltag laufen lassen und habt das dann so gemacht, wie das bei euch aussehen soll. Jetzt, wenn man rechnet, das kennt man beim Fußball von der Bundesliga-Konferenz, bei den Kollegen kennt man das ja so, dass zum einen ein Kommentator für das Einzelspiel eingesetzt wird und dann aber noch speziell für die Konferenzschaltung nochmal ein zusätzlicher Kommentator pro Spiel. Das habt ihr so nicht, außer wie du gesagt hast, bei Andreas Renner. Aber es sind ja dann doch relativ viele Personen, die da jetzt im Einsatz sind im Vergleich zum letzten Jahr. Wie lief da der Personalakquise-Prozess in den letzten Wochen?
Ja, da war ich jetzt selber gar nicht so involviert, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so leicht war, weil natürlich, ich meine, es sind bis zu 13 Spiele, die an einem Sonntag stattfinden. Ihr wisst es selber mit der Red Zone. Ja. Im frühen Slot ja gerne mal 9 Spiele, dann so 4, 5 bei den späten Spielen hinterher. Also da brauchst du schon einen großen Fundus. Also es sind auch die bekannten Namen dabei. Ein Martin Pfanner, der ist jetzt in den ersten Wochen noch nicht mit dabei in der Endzone, der kommt aber. Aber sonst in der NFL-Endzone ist ein Andreas Renner mit dabei, ein Günther Zapf, ein Flo Hauser. Wenn er nicht moderiert, dann kommentiert er auch. Ein Franz Büchner und dann natürlich auch ein paar, in Anführungszeichen, bekanntere, unbekanntere Stimmen, die aber eben Football-Interesse haben, Expertise. Natürlich auch ganz unterschiedliche Typen. Und glaube, wie gesagt, der erste Test war eine ganz schöne Mischung. Aber auch da muss ich es natürlich erstmal einspielen. Die Leute sollen also nicht verfluchen nach der ersten Sendung. gerne auch, es ist noch eine Woche hin, aber wenn schon mal was auffällt, was verbessert werden will, wir sind die Letzten, die sich uns dagegen wehren, Sachen zu adaptieren.
Ihr habt von der Besetzung ist es so, das hat mir Flo Hauser erzählt, ich glaube, ihr macht das dann im Wechsel, aber ich glaube, in zwei Wochen
ist der Plan.
Alle 2 Wochen, ja. Genau. Und du bist jetzt am ersten Spieltag im Einsatz, am ersten.
Ich darf die ersten 2 Wochen, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, weil der Kollege Flo Hauser in der 2. Woche nicht da ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Deswegen hat sich das relativ einfach dann geklärt. Ja, es ist für mich tatsächlich eine Riesenehre, weil ich auch eh schon hippelig bin, dass endlich wieder losgeht. Wir haben bald Fantasy Draft, das ist nochmal die doppelte Hippelstation und dann kommt auch jetzt die Endzone dazu, also... Ja, das wird eine sehr spannende Woche und ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass endlich bald Sonntag ist.
Ich glaube, wir alle. Eine Frage muss noch geklärt werden, die hier bei YouTube kam. Und Mike Franke hat das geschrieben. Habt ihr Joe Flacco zu Gast? Was für eine verblüffende Ähnlichkeit. Und seitdem er es geschrieben hat, kann ich es auch nicht mehr nicht sehen. Es wäre, als hätten wir Joe Flacco heute da. Und Joe Flacco spricht perfektes Deutsch.
Jetzt hoffe ich mal, es ist ein Kompliment. Wenn ich auf meine Bankdaten schaue, ist es nicht so.
Aber den Ring, hast du den Ring noch? Oder?
Ich habe ein Pflaster.
Den Ring abgerissen, weil der Finger so dick geworden ist über die Jahre. Ist ja klar, wenn man nicht mehr aktiv ist. Ja,
Sommerpause, weißt du, Sommerpause, dann
natürlich
schlägt es an.
Nicht mehr so in Shape. Ja, cool, also das, falls ihr noch Fragen habt, ich schaue schon ein bisschen die ganze Zeit. Ich glaube, die meisten sind
beantwortet. Es ist eigentlich ein relativ simples, also der Part dahinter ist relativ simpel. Wir machen, der Unterschied zu Red Zone ist eben, Scott Hansen hatte leider keine Zeit und sein Deutsch ist okay, aber ging er nicht. Und tatsächlich, der Unterschied ist wirklich, er redet ja relativ viel, um dann eben in die Spiele reinzukommen, was ja völlig klar ist. Es wird oder könnte durchaus sein, dass wir etwas weniger zur Geltung kommen. Wir ordnen halt viel ein, zeigen mal, wie steht's, weil es natürlich bei neuen Spielen parallel auch echt, ihr wisst es selber, ein Overload auch sein kann. Selbst als großer Fan. Da wird sich im Laufe des Jahres natürlich auch noch viel tun und auch verbessern, neue Elemente dazukommen. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben bei der ersten Sendung, weil das ist dann, die Gefahr ist zu verkacken, ganz salopp gesagt, ist glaube ich zu groß. Aber es ist so ein Mix aus der Goalzone, die man von der Zone kennt, und eben eine normale Fußballkonferenz. Um es mal kurz und knackig zusammenzufassen. Aber die Action ist auch in der Endzone geboten, über 7 Stunden, und einen Touchdown wollen wir auch nicht verpassen, keine Sorge.
Ja, kann man sich so vorstellen, also ihr leitet über, aber im Prinzip der jeweilige Kommentator des jeweiligen Spiels ordnet das dann ein. Wo sind wir gerade?
Genau.
Was ist passiert?
Wenn wir jetzt hier eine Viererkonferenz hätten, würde ich eben hier als Moderator sagen, ey, Daddy, was ist bei dir in Tampa los? Und dann könntest du, keine Ahnung, selber zu Remo eben weiterwechseln. Was ja in der Red Zone so logischerweise nicht geht, weil halt die Kollegen vor Ort sind und für ihr Network kommentieren.
Ja.
Wird denn auch reingeschrien, so wie Tor in München und sowas, so wie man das halt vom Fußball kennt, oder
dadurch, dass
ist das nicht geplant?
Hoffen, dass die Wechsel sehr, sehr schnell stattfinden, hoffe, dass es gar nicht braucht. Toi, das kann ich auch nicht versprechen, aber auch das ist so ein Thema, was wir natürlich heiß diskutiert haben, das wird sich auch tatsächlich so ein bisschen einspielen.
Ja.
Klar. Wenn wir jedes Mal unser LDS jedes Mal das richtige Händchen hat und schon richtig rüber wechselt, dann werden wir es gar nicht brauchen.
Gibt es, wie viele Leute sitzen in der Regie? Weil ich glaube, es ist ja relativ kompliziert, weil du, ja, so macht es die Red Zone ja auch, du bist ja dann oft dann doch zu spät, beziehungsweise ein Team ist nur deshalb in der Red Zone, weil es gerade einen 50-Yard-Pass gab, der erfolgreich war und den man natürlich auch nicht verpassen will. Und ihr ja, das hast du ja vorhin angemerkt oder so im Nebensatz, also die NFL hat der Zone sozusagen das Go gegeben, ein eigenes Format auch zu entwickeln, deswegen war ja nie die Frage, übernimmt man jetzt die Red Zone und setzt den deutschen Ton drüber? Schneidet man dann auch zusammen selbst?
Das ist dann tatsächlich, also wir sind völlig abgekapselt von der Red Zone. Die Red Zone läuft immer noch auf der Zone, auf der Plattform, aber wir machen unsere eigene Konferenz quasi. Wenn wir gerade sagen, also muss man auch ehrlicherweise sagen, und jetzt gar keinen Vorwurf, in der Red Zone gibt es auch manchmal Wechsel, wo ich mir denke, gut, danke, dass wir gerade 5 Sekunden in Baltimore waren. War jetzt eigentlich auch nichts, aber das ist völlig klar, in 7 Stunden, glaubt es mir, das ist wirklich irre, das war ein Test schon zu erkennen. Da kann es auch sein, dass wir wieder mal woanders sind. Aber wenn natürlich in Green Bay ein Touchdown ist, sollten sowohl die Red Zone als auch die NFL Endzone in Green Bay sein, im besten Falle.
Ja.
Es wird eine andere Dynamik sein. Das ist definitiv so. Das war auch wirklich zu erkennen, gerade bei diesen neuen Spielen parallel. Das ist crazy. Also das ist wirklich, auch wenn ich da sitze und mir schaue, und so geht's ja als Red Zone-Zuschauer einem auch, ey, es ist ein Overload an Eindrücken. Aber irgendwie ist es auch geil, und da bin ich dann eigentlich auch da oder auch Flo, um vielleicht mal, wenn es möglich ist, kurz einzuordnen, nochmal die Ergebnisse anzuschauen, was ist gerade passiert. Green Bay führt schon wieder deutlich, schon wieder 5 Rodgers-Pässe oder Touchdown-Pässe. Der Klassiker halt als Packers-Fan. so in die Richtung wird's gehen. Natürlich der zweite Slot, das ist dann alles ein bisschen ruhiger. Da bekommt man vom Spiel auch dann bei uns mehr mit, wie es in der Red Zone auch der Fall ist.
An dieser Stelle kurze Grüße. Hallo Twitch an dieser Stelle. Hallo YouTube natürlich auch. Aber Chief Master Pro fragt, organisatorische Frage. Die Red Zone muss ja um 2 Uhr nachts immer abstellen, ne? Wegen irgendwelchen TV-Rechten. Das heißt, bei Overtime-Spielen im Late Slot hat man dann halt das Pech, dass Red Zone dann im Prinzip nicht weiterläuft. Wie ist das bei euch? Läuft das Spiel wirklich bis zum bitteren Ende oder müsst ihr da auch den Cut machen?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich glaube aber, dass wir keinen Cut machen müssen, weil wir die Feeds ja bekommen.
Mhm.
Und für uns wäre es eigentlich wunderbar. Wir könnten wunderbar auf Sunday Night Football überleiten, was ja auch auf der Zone läuft. Also ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, ist eine sehr, sehr gute Frage. Das werde ich auch nochmal weitergeben. Aber wir bekommen die Feeds ja, weil in den Staaten laufen die Feeds ja weiter.
Ja.
Logischerweise. Deswegen würde ich es mit einem ganz deutlich 80% im Jahr beantworten.
Aber ja, sehr gute Frage. Interessant.
Ja. Aber Daddy, du hast noch gefragt, wie viele Leute da im Hintergrund sind. Da habe ich jetzt ein bisschen rumgeschwommen.
Ja, so ungefähr. Also für einen Regisseur ist es, glaube ich, relativ komplex. Beim Spiel nicht so, bei mehreren Spielen. Genau, also bei einem Spiel, wo man den Feed ja sowieso bekommt und selbst ja nicht viel schneiden muss, außer bei den Pausen halt dann euch drauf zu lassen, anstatt in die Werbung zu gehen. Aber bei dermaßen vielen Spielen, wo man dann halt eventuell Big Plays nachreichen muss,
das und zwar tatsächlich,
ständig. Ja.
Es ist schon so, dass wir einen LDS quasi haben, LDS-Regisseur, nennt wie ihr es wollt, der quasi den Überblick hat, aber natürlich hat er einen Ablaufredakteur an seiner Seite, der quasi mit ihm alles spottet und dann gibt's eben, wenn wir jetzt die neuen Spiele aus dem ersten Slot nehmen, quasi nochmal in drei Blöcke unterteilt, wo dann nochmal Spotter sind, die eben dann wirklich schauen, was war da gerade, ey, LDS, schau mal hier nach Denver, da ist gerade was passiert. Es ist in der Theorie, sind es viele, ich bin gespannt, ob es genug sind, weil irgendwann ist halt auch das die Manpower erschöpft, aber in den Tests hat es gut funktioniert, aber auch da, bitte zerreißt uns nicht gleich, wir werden euch alle Touchdowns zeigen, vielleicht kommt auch mal einer hinterher, weil das ist so eine spannende Frage, wenn zwei gleichzeitig sind, gehen wir in so einen Split, also quasi zeigen wir beide gleichzeitig und einer kommentiert weiter oder wie machen wir das, das ist noch so ein bisschen, wir sind da selber noch ein bisschen uneins, was die eleganteste Lösung ist, das wird sich aber, glaube ich, einspielen.
Ich glaube, das Highlight jeder Red Zone ist die Quadruple Box. Deswegen sollte man die Quadruple Box, wenn es irgendwie möglich ist, auch einführen, früher oder später zu
machen. Genau, und alle vier reden gleichzeitig.
Genau. Das wäre das Beste dran, ja. Ja, also ich fasse zusammen. Ich glaube, die meisten Fragen haben wir beantwortet. Einige kamen hier noch, ob du denn das Einhalten schon geübt hättest. Ich vermute, mit Einhalten ist die Blase zusammenzwicken gemeint. Wie ist da deine Strategie?
Sei ja, das ganz ist ja ehrlich. Wichtigste Frage. Ich trinke seit 2 Wochen nichts mehr. Das ist tatsächlich ist gar nicht, es ist eine sehr gute Frage, weil Flo und ich hatten noch, gibt's auf der Zone zu sehen, kurze Schleichwerbung, ein ganz nettes Video mit Scott Hansen. Wir haben ihn noch angerufen für ein paar Tipps. Wenn der Master schon quasi sich die Zeit nimmt, soll er uns ein paar Tipps geben. Und ja, er hat natürlich auch gesagt, er trinkt dann halt nichts mehr. Super, ich bin ja irgendwann schon durstig, aber es wird kein Trinken mehr geben, weil im Test, ich habe es dann einmal probiert, aufs Klo zu gehen. Flo hat danach gesagt, so schnell hat er mich noch nie rennen gesehen. Und es ging auch nur im zweiten Slot, wo es eben 4 getestete Spiele waren. Also ja, Trinken ist tabu tatsächlich.
Unter Druck ist ja noch schwieriger dran, das wissen wir doch alle.
Ja, die verbringen alle tolle Leistungen sportlicher Natur, was wir da sehen, aber die größte sportliche Leistung muss leider ich bringen tatsächlich.
Oder deine Blase
zu bringen. Oder meine Blase, ja.
Ja.
Der Kopf muss mitspielen.
Ja, klar.
Mind Games. Aber es ist wirklich, da habe ich noch ein bisschen Respekt vor, weil ich finde 7 Stunden, ich kann es ja euch sagen, ich bin alter Toilettengänger, gut, dass kein Bier da ist, weil sonst wäre ich alle 5 Minuten weg, aber wird spannend.
Ja, ich habe manchmal Probleme hier bei der Sendung. Da ist wenn die Sendung 1,5 Stunden geht, dann ist danach schon Kopfhörer weg und ganz schnell auf die Toilette.
Der kleine Konfirmand.
Gib uns bitte Bescheid, wie das gelaufen ist.
Ja, sehr gerne.
Die wichtigste
Frage. Wenn im Hintergrund so ein Strahl zu hören ist, dann hat es nicht funktioniert.
Ja, wie bei die nackte Kanone. Du musst halt einfach, lass das Mikro an.
Ganz genau.
Also die Regie lässt es an, du gehst aufs Klo und das ist dann schon mal wieder ein Gag. Das ist ein Thema, das ist ein Skandal, da reden die Leute drüber.
Tatsächlich, Leslie Nielsen, ich habe ihn selig, ich würde es für ihn sehr gerne sogar machen.
Okay, also wir fassen zusammen. Es ist die Red Zone mit Scott Hansen, wird es weitergeben.
Genau.
Der Zone bietet eine in Eigenregie, also sprich auch als eigene Produktion sozusagen, eine deutsche NFL-Konferenz an. Für alle den 7 Stunden auf Englisch zu viel ist oder die vielleicht auch in den Sport einsteigen wollen. Und ich glaube, da ist es
mit absolut.
Was die Fachterminologie betrifft, wenn man die nur auf Englisch bekommt, auch nochmal einen Zacken schwieriger für alle anderen da. Also ich kann es nur für mich sprechen. Da ich euch sowieso als Moderatoren oder Kommentatoren ja auch sehr gern mag, nicht nur persönlich, sondern auch fachlich, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Addition zu dieser NFL-Mediengeschichte in Deutschland. Also Ich freue mich drauf, ja.
Ja, ich bin tatsächlich da, was das anbelangt, wie du sagst, mit den Kommentatoren, die sind ja alle grundsätzlich in Deutschland, die Kommentatoren sind sehr gut, aber natürlich auch in einer überschaubaren Menge. Und jetzt kommen natürlich auch neue nach, die es so noch nicht gemacht haben, aber auch da hat man bei den Tests schon gesehen, ey, da sind ein paar richtig gute mit dabei, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Auch da, der eine braucht ein bisschen länger noch, um sich einzugrooven, weil es eben was Neues ist, aber es hatte schon beim letzten Test echt eine coole Dynamik und da geht es gar nicht auch drum, dass einer sagt, mit dem Englischen, das ist dann so kompliziert, wir werden jetzt auch nicht den Hardcore-Nerd-Talk machen können, weil dafür passiert zu viel. Aber natürlich wird es jetzt auch nicht nur darum gehen, hier ist ein Touchdown und ab zum Flo Hauser darüber. Das war's dann schon wieder von Temper, was auch immer. Nee, also ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Bin wirklich sehr gespannt. Ja. Und kreuzigt uns erst nach Woche 6, nicht nach Woche 1. Gibt es eine Bye-Week?
Ja, natürlich. Hm. Natürlich. Ich schaue mir das an, auf jeden Fall. Ganz klar. Primo, was sagst du? What say you? Alle Fragen beantwortet.
Ja, für mich ja. Ich bin eh riesen Red Zone-Fan. Also ich werde auf jeden Fall auch mal reinschauen bei euch. Weiß nicht, ob ich dauerhaft wechseln werde, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren von euch. Oder vielleicht gefällt es mir dann so gut, dass ich tatsächlich dauerhaft Gast bei Endzone bin. Ja, ich bin echt gespannt. Ich bin vor allem gespannt, wie ihr das macht. Ich finde, Red Zone an sich ist immer schon ein Format, wo ich mir frage, wie schaffen die das? Wie schafft es Scott Hansen und wie schafft die Regie das, das alles so zu schneiden? Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie ihr das dann schafft.
Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, die Red Zone ist ein ultra geiles Format. Also viel mehr verbessern. Ich meine, ich glaube, Scott Hansen geht in die 13. Saison jetzt. Also viel geiler als die Red Zone geht's ja gar nicht. Wir sind so ein Add-on eben für vielleicht noch eine etwas andere Zielgruppe in Anführungszeichen, wobei wir uns über jeden auch freuen, der Hardcore-Red-Zone-Schauer ist. Aber es ist, glaube ich, schon echt eins der spannendsten Projekte in Sport-TV Deutschland und es wird auch wahnsinnig viel Action geben. Ich habe mega Bock. Ich bin dankbar, dass sie mir das Vertrauen schenken. Ich hoffe, ich verkack's nicht gleich am Sonntag, dass ich dann ab Woche 2 das auch als Zuschauer nur noch begleiten darf.
Dann kommst du halt zu uns.
Oder so, ja.
Hm. Ich habe noch eine Frage von Tessa. Gruß an Twitch, wie schon gesagt. Also von der Vorbereitung für den Moderator, ist es denn so? Also ich meine, das ist ja bei uns auch nicht anders. Wenn wir sagen, wir sprechen über 4 Teams oder über 6 Teams oder über 8, dann haben wir halt so einigermaßen den Anspruch, dass jeder über diese 8 Teams 2 Sätze sagen kann. Wie ist es jetzt für den Moderator von so einer Konferenz? Da musst du ja eigentlich auch immer zumindest was grobe Verletzungen, Suspendierungen, Wechsel im Line-Up und solche Geschichten. Hat man den Anspruch oder sagt man, wichtiger ist es einfach, diese Überleitungen gut zu machen und immer einigermaßen mit dem Kopf bei den Spielständen und bei der Dramatik der einzelnen Spiele zu sein?
Tatsächlich habe ich den Anspruch auch an mich, dass ich einfach gut informiert bin, ob ich das dann alles brauche. Also ich habe im Moment mal mein iPad hier nebendran ausgemacht, läuft kein NFL Network. Ansonsten, ja, natürlich, ich versuche schon alles aufzusagen, hoffe auch, dass die Kollegen so nett sind. Davon gehe ich mal aus, dass es noch ein paar Infos dann vorm Spiel gibt. Wenn auf einmal Dalvin Cook verletzt ist, sollte ich es natürlich dann schon wissen. Oder warum auch immer nicht dabei ist. Es ist schon so, ich bereite im Endeffekt 13 Spiele vor. Natürlich nicht eins, wie ich eins vorbereiten oder jedes, wie ich eines vorbereiten würde, was ich live kommentiere. Dann müsste ich mir 4 Wochen frei nehmen. Aber ich habe schon auch, das hat aber jeder an sich, den Anspruch natürlich gut vorbereitet zu sein. Ist jetzt schon, ich habe schon losgelegt am Wochenende. Spannend auch, wenn ich schon das Wort vorhin benutzt habe, auch die Vorbereitung ist spannend, weil es ist natürlich echt ganz schön viel Holz. Aber es ist auch cool, sich mit NFL beschäftigen, ist auch irgendwie spaßig.
Wenn man es ja sowieso macht, so wie wir, voll Honks dann ist und dann noch drüber sprechen kann. Ja, es gibt doch nichts
Schöneres. Etwas so mit aus dem täglichen Bitte-Geschehen oder sowas und dann bleibt es halt mal im Kopf abgespeichert, dass halt Carson Wentz dann irgendwie, warum auch immer, Corona hat. Wo kommt das denn her?
Zum Beispiel. Ja, also ich aber die Frage war deswegen, weil du hast keine Ahnung. Du hast zum Beispiel was dann Scott Hansen, glaube ich, oft auch von der Regie aufs Ohr bekommt, dass du halt hast, keine Ahnung, du hast einen Ausfall in der NFL, also bei einem Receiver, bei einem NFL-Team, keine Ahnung, Marquise Brown fällt aus kurzfristig beim Aufwärmen, so, und dann macht Sammy Watkins seinen 3. Touchdown. Und das wird er dann, bevor er dann dahin schaltet, was er aber machen muss, weil er ja in eine Live-Übertragung reingeht, muss er es ja tun. Das musst du ja nicht zwingend, weil der, der Kommentator das ja dann auch vielleicht nochmal erwähnt, zum Beispiel.
Deswegen habe ich mich vehement gegen dieses Format oder für dieses Format eingesetzt, dass die Kommentatoren untereinander wechseln.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, alles klar.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal schnell reingrätschen. Warte,
Sebastian.
Ja, und zwar Captain Schinkenwurst, den ich am Samstag tatsächlich persönlich in Rostock getroffen habe. An dieser Stelle Grüße an ihn und die Gangrene Germany. Er fragt, ob es einen Hashtag geben wird, wie zum Beispiel für UFC mit dem The Zone Fight Club. Habt ihr da auch was geplant?
Es ist der normale Hashtag Endzone.
Ah, okay.
Also der bleibt gleich. Es ist am Anfang leider, das kann ich glaube ich, sag's jetzt einfach, ich glaube, ich darf schon sagen, eine Twitter-Einbindung grafischer Natur gibt's, glaube ich, meines Wissens noch nicht. Das ist noch nicht so weit vom Grafikpaket. Ja, das ist aber natürlich schon der Wunsch, gerade in die Community da reinzuholen. Aber als selbsternannter Joe Flecko, ich kann gut lesen, ich werde mal hier reinschauen und werde durchaus mal die Augen offen halten, wenn da mal Fragen kommen oder sowas. Also das ist schon auch das Ziel, weil das ist ja das Coole an der NFL-Community. Das bei uns oder bei uns macht der Bock.
Ich glaube, das wäre relativ kompliziert im Vergleich zu diesen Einzelspielen, die ihr halt immer habt. Da hast du halt 12.000 Pausen und in denen kannst du dann auf Twitter eingehen und das ist bei euch. Wenn du keine Pause zum Pinkeln hast, wird es halt schwierig, Twitter zu bedienen. Aber Sebastian, Flo hat mir einen Hinweis gegeben, dass wir schon relativ zeitlich fortgeschritten sind.
Ja, aber wäre doch auch okay, wenn wir mal unter 60 Minuten bleiben, oder?
Ja, genau. Haben wir uns vor der Sendung absolut einig. Das Problem ist nur, wir haben jetzt, glaube ich, noch 10 weitere Themen. Wir werden aber versuchen, uns bei diesen Themen etwas kürzer zu halten, als wir vielleicht gedacht haben, weil ich fand es jetzt sehr interessant, da mal reinzuhören, wie das eigentlich abläuft, wie ihr das plant. Ich glaube, das sind die Zuschauer ähnlich, die sich dann natürlich entscheiden können, bleibe ich vielleicht bei meinem Format bei einem anderen Sender, schaue mir ein Spiel an, mache ich das, was ich schon immer getan habe und schaue mir Scott Hansen an oder probiere ich mal was Neues, was es halt bis jetzt noch nicht gab. Und das kann man, glaube ich, so als Fazit auf jeden Fall ziehen.
Wunderbar. Genau.
Ja, dann steigen wir, glaube ich, weiter in den großen Themenblock ein. Bevor wir das machen, noch an dieser Stelle ein Cem und ein Danke an König Pilsner, die das Ganze hier auch möglich machen.
Prost. Es kam schon Prost, vorhin Prost. Der Hinweis auf YouTube, dass wir eigentlich nicht mehr Cem sagen können, weil solange der keinen Verein hat.
Doch, geht immer.
Doch, das ich finde auch. Wir bleiben einfach dabei. Na dann. Wir haben ja am Samstag, glaube ich, hatten wir auf unseren sozialen Kanälen nach möglichen Dingen gefragt, die euch interessieren. Und ich sage es mal so, die Themen, die da reingekommen sind, sind sehr Quarterback-lastig gewesen, ne? Aber das ist ja kein Problem. Und dann wollen wir auch direkt mal einsteigen mit, ich finde, auch einer der größten Fragen, die da so gekommen ist und die, ich glaube, auch so die Football-Welt so ein bisschen bewegt. Was passiert denn eigentlich mit Deshaun Watson? Bleibt der die ganze Saison quasi draußen? Kommt der nochmal irgendwo rein? Oder wird er vielleicht doch noch getradet? Wie seht ihr das? Was meinst du, Remo? Was passiert mit deinem Döner-Kebab-Kumpel Deshaun?
ich habe auch schon überlegt, ob ich das Bild mal runternehme nach den ganzen Anschuldigungen und jetzt Gerichtsverfahren, die da anstehen. Allerdings ist der Mann ja noch nicht verurteilt, daher muss man gucken. Und ich glaube, das ist genau auch die Einstellung, die die NFL hat und die alle Teams haben. Er ist nicht verurteilt, die Gerichtsverfahren laufen und solange man noch nichts mehr weiß, kann da nicht viel passieren. Ich gehe nicht davon aus, dass er einen Snap spielt. Ich gehe nicht davon aus, dass er getradet wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir den im Texans-Trikot irgendwo an der Sideline sehen werden. Ich glaube, der wird möglichst aus allem rausgehalten. Ich glaube, die NFL möchte nicht, dass zu viel Deshaun Watson-Bilder produziert werden für die NFL. Ich glaube, die Texans wollen das nicht. Ich glaube, Deshaun Watson will das nicht. Und ich glaube nicht, dass irgendein Team jetzt bereit ist, auch wenn es die Gerüchte gab, dass die Dolphins jetzt für ihn traden wollen, glaube ich nicht dran. Ich glaube auch nicht, also wenn überhaupt, könnte es passieren, glaube ich, dass kurz vor Ende der Trade-Deadline dass da nochmal ein Team kommt, was irgendwie Panik hat und dann vielleicht doch nochmal 50 Cent für den Dollar bezahlen will, weil mehr werden die Texans nicht kriegen, solange diese Verfahren schwebend sind. Und ich glaube auch nicht, dass Goodell Watson spielen lassen würde. Wenn er getradet werden würde jetzt, würde er, glaube ich, ziemlich schnell auf die Exempt-List kommen und somit auch das Spielfeld nicht sehen. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir den Ball werfen sehen.
Hm. Christoph, was sagst du?
Ich stelle mal eine ganz provokative Frage. Sehen wir Watson vielleicht gar nicht mehr in der NFL? Ich meine, 24 Fälle oder mindestens 24 Fälle ist ja durchaus eine Hausnummer. Das ist ja fast schon Bill Cosby-mäßig von der Zahl her. Also wenn die sie wirklich bewahrheiten, muss man echt die Frage stellen, A, spielt er überhaupt nochmal NFL und B, gibt es eine Mannschaft, die ganz salopp gesagt doof genug ist, dafür zu traden, mit dem Risiko, dass er vielleicht dann gar nicht spielen kann?
Ja, oder darf. Ich habe mir den...
Bitte? Oder darf, nicht kann, sondern darf.
Ja, ja, ich habe mir die letzten Monate mal angeschaut in dem Thema und es ist schon irgendwie sehr skurril, weil letztlich ist Deshaun Watson einer der Top 3 Quarterbacks der Liga und ist 26 Jahre alt. Ja. Und hat letztes Jahr seinen Vertrag verlängert für 4 weitere Jahre. Ich glaube, das aktuelle Jahr läuft noch. Das müsste die 5-Jahres-Option sein und dann 4 Jahre obendrauf. Und dann würde er das erste Mal in seiner Karriere auch richtig Kohle verdienen. Also ich meine, 10 Millionen Dollar, die ihm jetzt zustehen und die auch der Grund sind, warum er ins Training geht bei den Texans und da wie so ein Hans Wurst an der Seitlinie rumsteht oder einen Backup-Safety spielt im Scout-Team oder so, das ist der Grund dafür, dass er nicht zu viel Geld verlieren will. Aber nächstes Jahr wird er 35, dann 20, 32 und 32 Millionen verdienen von diesem neuen 4-Jahres-Vertrag. So werden die nächsten 4 Jahre für Deshaun Watson. Das hat er ganz alleine selbst verschuldet, sehr wahrscheinlich oder sehr offensichtlich. Die Frage ist halt, was du auch meinst, ich glaube, es sind 22 Civil Lawsuits, die da kennt sich Remo im amerikanischen Gerichtssystem vielleicht besser aus oder im amerikanischen Rechtssystem, aber es ist noch kein Crime Charge anscheinend erhoben worden.
Mhm. Ja, 10 Stück.
Naja, 10 Stück wurden, glaube ich, von der Polizei interviewt. So.
Für Criminal Investigation, aber ja.
Ja, und ist die Staatsanwaltschaft dann schon dabei oder muss sie das erst noch formell erheben? Was wahrscheinlich passieren wird, dann machen wir uns nichts vor, aber letztlich ist im Moment sind das diese Zivilklagen, die da anstehen und wahrscheinlich warten alle NFL-Teams ab, wie in welche Richtung das gehen könnte und werden dann entscheiden. Mich würde es wirklich nicht überraschen, wenn vor der Trade-Deadline noch was passiert, gerade bei Teams, zu denen wir dann auch noch kommen. Da sind wahrscheinlich einige dabei, wo diese Quarterback-Situation halt relativ unklar ist und die ja total in die Hosen gehen kann und man sagt dann, ach, scheiß drauf, wir gehen das Risiko ein, weil wenn am Ende dann Deshaun Watson rausspringt nächstes Jahr, weil dieses Jahr wird er nicht mehr spielen, das ist klar. Oder vielleicht sogar in 2 Jahren, dann ist er 28. Ich weiß, also ich würde es nicht ausschließen. Wenn das Recht so läuft, wie es im Moment aussieht, dann kann es durchaus sein, was Christoph gesagt hat, dann ist das Thema erledigt. Ich habe vor ein paar Tagen auf YouTube eine Oscar-Preisverleihung gesehen und dort Harvey Weinstein, dem wurde die ganze Zeit gedankt und der wird ständig eingeblendet und so, ja gut. So ändern sich die Zeiten, mein Freund.
Ja, das kennt man ja aus der NFL, dass die gewisse Dinge dann auch gerne schnell vergessen. Ne? Also Michael Vick war ja auch so ein Beispiel, der ist im Knast gewesen und hat seine zweite Chance bekommen und so weiter und so fort. Das war sicherlich eine andere Geschichte mit dem Hundekampfkram und sowas, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, selbst wenn das so kommt, der ist halt noch unfassbar jung und für einen Quarterback. Es muss nur einer verzweifelt genug sein und sagen, pass auf, wir machen das jetzt. Ich kann mir halt eher vorstellen, dass er eher noch mal wieder in der NFL spielt, als dass es ein Colin Kaepernick zum Beispiel tun würde. Aber gut.
Da muss man fairerweise sagen, das ist natürlich vom Talentstandpunkt doch noch mal ein Unterschied.
Absolut.
Also Deshaun Watson hat ja auch in der Saison, letzte Saison noch sensationellen Football gespielt bei einem völlig, muss man fairerweise sagen, auch sagen, beschissenen Texans-Team. Dass die NFL auch gerne verzeiht, solange das Talent stimmt, wissen wir auch alle dazu noch auf der Quarterback-Position. Ich glaube, wer ist jetzt ein Running Back, dann sähe das anders aus. Trotzdem hängt, glaube ich, alles davon ab, was vor Gericht passiert. Also wenn es jetzt wirklich diese 10 Criminal Charges geben sollte oder 10 Frauen vor Gericht gehen vors Kriminalgericht, also nicht nur Geld haben wollen, sondern wenn es darum geht, ob er dann auch in Knast geht quasi, dann ist das nochmal eine andere Nummer und gegebenenfalls bei den Anschuldigungen kann es ja auch sein, dass der 5-6 Jahre einfach weg ist und dann wird er nicht mehr in der NFL spielen. Von daher hängt, glaube ich, alles davon ab, wie diese Verfahren jetzt ausgehen. Oder das Problem ist, dass es in den USA halt auch lange dauern kann. Also es kann hierzulande schon lange dauern, in den USA, glaube ich, gegebenenfalls noch länger. Mhm. Und bis das nicht einigermaßen geklärt ist, wird, glaube ich, die NFL dafür sorgen, dass Watson keinen Ball anfasst.
Ja, gut. Das Thema Deshaun Watson haben wir ja schon des Öfteren betreut in der Offseason, natürlich auch betreuen müssen, weil es einfach ein Thema ist, was die NFL bewegt und die NFL-Fans. Wenn ein so dermaßen guter Spieler eventuell solche Geschichten macht, da wäre er nicht der Erste und Tyreek Hill, dem kann ich's, ich weiß, rechtlich und wie man es dann emotional auffasst, sind zwei Paar Schuhe, aber der ist jetzt auf meiner Liste, wird er nie wieder ganz oben stehen, aber rechtlich ist er dann doch freigesprochen. Nicht, dass er seine damals schwangere Frau in den Bauch getreten hat, aber für die Geschichte mit seinem Kind wurde er dann freigesprochen, wie auch immer. Und vielleicht einigt man sich ja zivilrechtlich und es wird Geld gezahlt und er muss nicht in den Knast. Wie man das dann moralisch sieht und diesen Spieler sieht, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber genug von so schlechten Themen. Wir kommen jetzt zu einem dermaßen erfreulichen Thema, dass ich das Wort an Remo geben möchte, weil ich kann mir niemand Besseren vorstellen als Remo, um jetzt Folgendes zu sagen.
Ja, ich könnte jetzt auch eine ganz billige Überleitung von Deshaun Watson bauen, aber will ich nicht. Es ist mir zu platt und mir ist nicht viel zu platt. Aber wir haben heute einen Sponsor und zwar ist das Manscaped. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Also wer US-Podcasts hört oder US-Sendungen verfolgt, Sportsendungen auch oder beispielsweise Pat McAfee Show, der wird schon kennen. Manscaped ist einfach ein Rasierer extra für unter der Gürtellinie. Und das wortwörtlich. Und ich verstehe sowieso nicht, warum es das Produkt nicht schon längst gegeben hat, wenn wir ehrlich sind. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Offenbar mag ich Rasierer eigentlich nicht so. Aber bei euch ist es so, dass ich es mir teilweise vorstellen könnte, dass es unter der Gürtellinie vielleicht doch ein bisschen mehr wuchert als bei euch im Gesicht. Und da wäre es nicht schlecht, wenn ihr auf manscaped.com/de gehen würdet, Footballerei 20 eingeben würdet, da kriegt ihr 20% Rabatt und Versandkosten geschenkt für alle Produkte von Manscaped. Es ist so, warum sollten Männer sich nicht da auch mal drum kümmern? Und wenn ihr euren Gesichtsrasierer immer noch für die Kronjuwelen nutzt, dann lasst es bitte, weil das ist Quatsch. Erstens schneidet ihr euch und zweitens wollt ihr keine Schamhaare im Gesicht haben. Also geht auf manscaped.com/de, gebt den Code Footballerei20 ein, kriegt 20% Rabatt und die Versandkosten von uns geschenkt und blickt nie wieder zurück. Dann seid ihr nicht, ist nicht hier der Bart schön, dann ist überall die Behaarung schön.
Blickt nie wieder zurück.
Nie wieder zurück.
Mein Lieblingssatz. Ja. Ich habe hier übrigens ein Gymnastikball, der ist glatt.
Ja.
So, das war mein Beitrag.
Wundervoll. Lass ich schon nicht liegen, aber auch für Überleitungen heute, was ich heute schon mitgenommen habe, meine Herren.
Ja. Dafür sind wir hier bekannt.
Ja. Da kann man was lernen.
Ja.
Danke, Demo. Das war sehr
geil. Das war schön.
Gerne.
Ja. Ich bin sehr stolz auf dich.
Obenrum geht's ja, aber ich weiß nicht, wie es untenrum aussieht, aber.
Ich frage mich ganz sehr, ob du mit ihr immer die Zuschauer gemeint hast oder die Zuhörer oder mich oder.
Na, Christoph würde ich jetzt ausnehmen, aber.
Danke.
Aber Sebastian und dich, da ist da.
Also. Eine Unverschämtheit. Übrigens, Fixi Hartmann hat sich. Fixi, hallo Fixi. Im Chat. Hallo. Chat Fixi Hartmann, ne? Der heißt so. Ja. Er hat sich ein Emoji mit den Augen davor, weil er so lustig fand.
Ja, genau.
Sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, wie wir von diesem Rasierapparat zu Trey Lance kommen, aber wir versuchen.
Der ist zum Beispiel auch, der hat noch, der hat gar keine Bahre, zumindest im Gesicht.
Weil er so jung ist.
Ja, und aber vielleicht bräuchte der Manscaped auch, ich weiß es nicht. Der braucht aber keinen Rasierer fürs Gesicht.
Ist auch schön.
Ja,
aber das ist ja genau, jetzt pass auf, Überleitung wäre, ich habe nämlich irgendwo gelesen, seit 1999 bis 2020, weil da konnte man in dem Zeitraum ja nur beurteilen, wie oft und wann die Rookie-Quarterbacks dann gestartet sind bei ihren neuen Teams, wurden von 28 Teams 65 Quarterbacks gedraftet. Also die Patriots waren eins von diesen vier Teams, die nicht dabei waren. Dazu die Saints, die Seahawks und die Cowboys. Die Patriots haben jetzt nachgezogen mit Mac Jones. Und von diesen 65 Quarterbacks haben 30% sind in Woche 1 schon gestartet. Über 60% bis zum sechsten Spiel, 75% bis Woche 10. Und am Ende der Saison haben 85% dieser 65 Quarterbacks zumindest einen Start gemacht. Da gehört natürlich auch Patrick Mahomes dazu, der, glaube ich, in Woche 17 damals mit den Chiefs als Rookie für Alex Smith gegen die Broncos, glaube ich, starten durfte, weil die Chiefs schon in den Playoffs waren. Wir haben uns überlegt, oder beziehungsweise ihr habt euch das gewünscht, darüber zu sprechen, was wir glauben, wann sollte Justin Fields und wann sollte Trey Lance starten. Und da interessiert uns auch eure Meinung da draußen. Also bitte lasst es uns wissen. Wie seht ihr das, Christoph? Was sagst du? Beide wurden jetzt nicht als Starter deklariert für Woche 1. Wie lange wird das noch dauern und macht es überhaupt Sinn, noch zu warten?
Also bei Lance muss ich ehrlich sagen, ich bin immer noch in Jimmy, I trust. Ich weiß, er macht es einem schwer, aber ich glaube, dieses Kapitel Shanahan Garoppolo ist noch nicht zu Ende geschrieben. Ich hätte es auch so gemacht, ohne dass ich nah dran wäre, NFL-Coach zu sein, wirklich nicht, aber ich glaube auch, dass ich nochmal mit Garoppolo probiert hätte. Diese verdammten Verletzungen natürlich, keine Frage, aber da finde ich es völlig in Ordnung und auch mit Dalton kann man schon mal machen. Da glaube ich aber eher, dass Fields tendenziell früher kommt. Ich habe mal geschaut, die haben Bye-Week in Woche 10. Okay, jetzt in Woche 11, glaube ich, geht's gegen Baltimore. Ist jetzt vielleicht nicht der perfekte Start, aber das wäre so Chicago-mäßig. Erstmal Dalton so ein bisschen vielleicht auch verbrennen, Bye-Week, und dann geht's für Fields los gegen Baltimore. Unangenehm tendenziell, aber dann ist er auf einmal da. So könnte ich es mir vorstellen in Chicago. Ich finde es mit Dalton okay, weil ich kein Fan davon bin, die jungen Quarterbacks zu verheizen. Wir haben es bei Mahomes gesehen. Ich glaube, er ist für alle der beste Quarterback, aber er hat auch ein Lehrjahr bekommen. Und finde ich nicht so verkehrt, ehrlich gesagt.
Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Also Josh Allen zum Beispiel hat kein Lehrjahr bekommen. Der hat einfach ein paar Jahre gebraucht, dann jetzt, um alles abzurufen. Ich glaube, dass die Bears aber gar nicht den Luxus haben, Andy Dalton spielen lassen zu können die ganze Saison, weil einfach, ich glaube nicht, dass das Team gut genug sein wird, und ich glaube, dass ab Woche 1 es so viele Rufe geben wird nach Justin Fields, auch von mir. Also ich bin ein riesen Justin Fields Fan. Chicago ist mir eigentlich egal, aber es ist ja so, Andy Dalton hat ein gewisses Ceiling, also du weißt, mit Andy Dalton wirst du zu 99% keinen Super Bowl holen, mit dem Team auf jeden Fall nicht, und du wirst ihn auch mit Justin Fields nicht holen, aber du hast, die Fanbase hat zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder Hoffnung, und diese Hoffnung ist einfach Justin Fields, und alles andere ist ja in dieser Saison egal. Die Fans wollen Justin Fields sehen, die Organisation will am Schluss auch sehen, was Justin Fields kann, unter Wettkampfbedingungen. Und deswegen ist mein Tipp, dass wir Justin Fields ab Woche 2 sehen. Weil in Woche 1 fangen sie an gegen die Rams. Da will man, glaube ich, einen Rookie hinter einer doch sehr löchrigen O-Line nicht starten lassen. Danach geht's aber gegen die Bengals, gegen die Browns, ist auch noch unangenehm. Dann gegen die Lions, Raiders, dann Packers, Bucks, 49ers, Steelers, sehr unangenehmer Stretch. Aber du hast halt mit den Bengals, Lions und Raiders danach drei von vier Wochen, wo, sag ich mal, der Pass-Rush jetzt einem nicht zu viel Sorgen machen sollte und hast halt irgendwie so einen kleinen Runway, den du Fields geben kannst, bevor dann tatsächlich die dicken D-Lines kommen. Und würde für mich, glaube ich, am meisten Sinn machen. Ich glaube, Chicago-Fans auch. Für Andy Dalton wäre es halt ein bisschen tragisch, wenn du den eine Woche starten lässt gegen die Rams und dann sagst, ja gut, Andy, dankeschön, war nett. Jetzt mach mal Platz.
Also Fixie schreibt auf YouTube, Andy Dalton Revenge Game gegen die Bengals. Natürlich werden die da Andy Dalton spielen lassen. Die können doch den nicht das Revenge Game wegnehmen. Das ist doch die Headline. Seit Monaten schon.
Also okay. Ich lese auch nichts anderes mehr.
Ich weiß. Du bist halt nicht so im Bengals-Ticker unterwegs und in der Bears-Fanbase und so. Nee, also ich sehe es wie ihr beide so ein bisschen. Also ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Auf der einen Seite sage ich ja, das macht halt wenig Sinn wahrscheinlich für die Bears. Vor allen Dingen, weil Matt Nagy ja auf einem relativ heißen Stuhl sitzt. Deswegen sollte er relativ schnell versuchen, zumindest die Fanbase zufriedenzustellen, auch wenn es vielleicht für den Spieler Justin Fields noch zu früh wäre. Was mir halt Sorgen macht, das wurde ja auch schon erwähnt im Chat, ist halt die O-Line. Und da wird es auf links wahrscheinlich Elijah Wilkinson spielen, weil sie Leno, warum auch immer, gecuttet haben und halt gehofft haben, dass Tevin Jenkins, der Rookie-Pick, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, der Starter auf der linken Seite wird, was natürlich auch ein Risiko ist. Du hast einen Rookie-Quarterback und hättest einen Rookie-Left-Tackle. Der ist aber jetzt am Rücken operiert worden. Und wir haben letzte Woche schon gesagt, da warst du leider nicht da, Remo. Rücken. So. Das heißt, ja, das kann länger dauern. Und mit einem Left-Tackle, der völlig unklar ist, ob der funktioniert, ihn halt reingehen zu lassen, würden zumindest vielleicht ein, zwei Wochen Sinn machen, das Andy Dalton ausprobieren zu lassen. Aber warten wir es mal ab. Ich bin immer noch skeptisch, was dieses Receiving-Quarter betrifft, außer Allen Robinson. Daniel Mooney muss halt zünden und Damir Bird und Marquise Goodwin oder wer auch immer der dritte Receiver spielen soll, das sehe ich, macht es ihm jetzt auch nicht leicht. Aber ich würde Justin Fields, außer Sebastian, du hast noch etwas auf dem Herzen, was Justin Fields betrifft. Ansonsten Trey Lance, Remo, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit bitte ich dich kurz zu halten. Nur kurz zu Lance aus meiner Sicht. Also nimmt man zum Beispiel dieses Preseason-Spiel gegen die Chiefs. Da hat er, glaube ich, 5-6 kassiert oder 4 und hatte 5 von 14, also 5 Pässe angebracht bei 14 Versuchen und in dieser Preseason, glaube ich, 6 bekommen bei relativ wenig Dropbacks. Also ich glaube, du hast bei Trey Lance schon noch das Problem, dass er diesen ersten Read hat, dann wird's ein bisschen, dann werden die Füße happy und dann ist halt diese Pocket Presence, wie soll's auch da sein, wenn er in einer sehr niedrigen Division im College gespielt hat. Also da bin ich schon noch skeptisch und würde ihm tatsächlich noch ein paar Wochen geben und würde Christoph da zustimmen. Du hast mit Jimmy G einen Quarterback, mit dem du im Super Bowl warst. Warum du den nicht gewonnen hast, liegt vielleicht auch an Jimmy G, aber nicht alleine. Aber du hast es immerhin dahin geschafft. So, also da sehe ich überhaupt keine Not, ihn da zu früh starten zu lassen. Ich glaube, das System von Kyle Shanahan wird es ihm sehr einfach machen, wenn er dann spielt. Und du hast bei Lance das, was Shanahan noch nicht hatte in San Francisco, ist halt diese Rushing Upside. Und Shannon ist so kreativ, selbst wenn er sagt, okay, er braucht halt, das ganze Feld sieht er noch nicht, dann macht er halt einen Bootleg nach dem anderen. Wenn wir schauen, wie oft Baker Mayfield das letztes Jahr gemacht hat, was ihn spielerisch sehr weit nach oben gebracht hat, einfach nur das halbe Feld ziehen zu müssen, dann glaube ich, kann man das bei dem Rookie erst recht machen. Also ich würde ihn auch noch nicht starten lassen.
Ich mache mal ganz kurz die Mark von Bommel Gedächtnisgrätsche. Wie ist es denn, weil du gesagt hast, Shanahan kreativ, Lance und Garoppolo zusammen, à la Breeze und Hill, da gab es ja auch schon mal Gerüchte.
Ich glaube, das kann man nicht vergleichen, weil Taysom Hill ist für mich kein Quarterback. Also der wurde auch nie wirklich eingesetzt als Quarterback, außer die zwei Spiele da, die er mal gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Trey Lance so eingesetzt wird. Ich glaube nicht, dass Trey Lance als halber Fullback, Tight End Mix auftreten wird. Ich glaube auch nicht, dass sie viel zu zweit auf dem Spielfeld stehen. Ich glaube aber, dass Shanahan tatsächlich zwischendurch mal rotieren wird und Trey Lance immer mal wieder einbinden wird, Jimmy runternehmen wird und dann steht Trey Lance dahinter, hinter Center. Und ich würde lügen, wenn mir nicht bei dem Gedanken, dass Shanahan jetzt einen Quarterback hat oder zwei Quarterbacks, weil ich bin auch noch wie gesagt, mit Jimmy sind sie in Super Bowl gekommen und haben eine sensationelle Bilanz, wenn der startet. Daher mag ich Jimmy. Aber bei dem Gedanken, dann noch Trey Lance dazu zu haben, der so variabel ist und so einen Raketenarm hat und so gut zu Fuß noch ist, wenn mir da nicht das gut rasierte Hörnchen ein bisschen anschwellen würde, dann ist wirklich.
Natürlich. Also das ist 20%, nimm die 20%.
Es ist.
Gib den Eiern Grund zum Feiern.
Ich glaube.
Bitte, Entschuldigung, Remo, was hast du gerade gesagt, Sebastian?
Gib den Eiern Grund zum Feiern. Oh, das ist ein Slogan von deren Seite. Ich war da gerade eben drauf.
Ich wollte es nur separat stehen lassen. Noch mit, danke.
aber Trey Lance, warum sollte er den Fulltime-Starting-Job kriegen jetzt, wenn sie mit Jimmy Garoppolo jemanden haben, der bewiesen hat, dass er sie in Super Bowl führen kann? Sie haben ein Team drumherum, was eigentlich im Win-Now-Modus ist. Und sie haben mit Shanahan einen Trainer, der Spielsysteme entwickeln kann, bei denen Lance auch langsam rangeführt wird tatsächlich, wo Plays gecallt werden, die genau das machen oder das ausnutzen, was Trey Lance aktuell schon gut kann. Und dann führt man ihn an die NFL ran. Und dann glaube ich, wenn die Saison der 49ers gut läuft oder so läuft, wie ich es mir erhoffe natürlich auch, dass Trey Lance eigentlich gar nicht startet die Saison. Und wäre nicht das Schlimmste. Und wenn die Saison doch ein bisschen daneben geht oder wenn vielleicht Trey Lance auch einfach Jimmy im Training mittlerweile überholt dann irgendwann, glaube ich, dass er aber spät starten wird, nicht vor Woche 10. Kann ich mir nicht vorstellen.
Noch eingrooven, das war jetzt die kurze Antwort, oder? Nur damit ich es für nachher dann weiß.
Ja, das kam, die Aufforderung kam vielleicht von mir, da war ich auch die falsche Person dafür. Aber gut, ich glaube, ich weiß schon, wie wir das nachher machen, Christoph. Wir machen das ganz clever. Wir machen das bei den Teams ein bisschen anders als geplant. Sebastian,
ja.
Wie stehst du denn eigentlich zu Tua Tagovailoa? Weil ich glaube, diese Offseason, das Thema hatten wir auch nicht nur einmal und auf Twitter auch nicht nur einmal mit den Dolphins Germany zum Beispiel. Gruß. Aber wie siehst du das denn jetzt? Wie wird das denn laufen? Denn dass er startet, ist jetzt da nicht die Frage, aber wie wird die Saison laufen für ihn?
Also zuerst mal war das ja bei, die Dolphins waren ja nun wirklich in Sachen die Sean Watson drin in der Verlosung und da habe ich halt so gedacht, du hast mit Tua, du hast doch einen sehr, sehr guten Quarterback, dass das manche Teams nicht stört, hat man bei Arizona und Josh Rosen ja auch gesehen, ist, finde ich, aber eine ganz andere Hausnummer. Tua war halt verletzt letztes Jahr und ich finde aber, er hat dir das, was er dir gezeigt hat in den Spielen, die er gemacht hat, also gerade auch zum Ende hin, wurde er, finde ich, immer besser. Ich fand, das war ein bisschen unfair ihm gegenüber, dass da von Brian Flores auch lange kein klares Bekenntnis zu ihm gekommen ist. Jetzt klingt das ja so, ja, nee, das stand ja nie außer Frage, dass er bei uns der Starter sein und bleiben wird und so weiter und so fort. Die haben ihm jetzt mit Jalen Waddle, auch ein Kumpel von Alabama, noch als Wide Receiver in der ersten Runde dazugeholt. Sie haben die Offensive Line verstärkt. Also, die haben viel dafür getan, finde ich, dass Tua auch in Jahr 2 wirklich den Schritt machen kann, den nächsten Schritt machen kann, um erfolgreich zu sein. Und ich meine, für ihn ist das jetzt natürlich auch wieder so ein Ding, ist die beste Gelegenheit, um diese ganzen Leute, die eben auch vor dem Draft ja schon gesagt haben, die müssen an 3, müssen die einen von den Quarterbacks nehmen und so weiter und so fort. Die kann er doch jetzt mit einer starken Saison, in einer zugegeben sehr starken Division auch, kann er die doch jetzt ruhig stellen. Also so sehe ich das. Also beste Gelegenheit dafür. Und ich glaube an Tua. Sag ich ganz ehrlich.
Remo, wir hatten das ein bisschen anders geplant, aber da wir das mit den Teams jetzt anders machen, ist es halb so wild. Aber okay, das hier. Mein Fehler. Pass auf, Christoph, ich hatte bei Tour immer das Ding, das haben wir auch in den Division Previews gesagt. Ich habe das Gefühl, dass Tour jetzt, wobei da Will Fuller noch ein Thema war, der aber jetzt seit Ende Juli gar nicht mehr trainiert hat, weil er irgendwas am Fuß hat, keiner weiß was. Und ich glaube auch, also zu Saisonstart sowieso suspendiert ist.
Genau, das erste Spiel, glaube ich, oder? Ist er noch?
Ja, Spiel, ja, genau. Jetzt sind wir davon ausgegangen, dass er nur tiefe Waffen hat, dass das Receiving Core abgegradet wurde, dass Mike Gesicki, der letztes Jahr als Tour dann Starter war, angeschlagen war und Devante Parker war auch angeschlagen. Und Preston Williams war sowieso verletzt. So, jetzt hast du Jalen Waddle dazu bekommen und jetzt hätte er eigentlich die Waffen. Das Problem bei Tour, was ich letztes Jahr auffällig fand, er hat halt nie den Trigger gepullt. Auch wenn er es vielleicht hätte tun können und natürlich Ryan Fitzpatrick dann mehr als nur einmal getan hat. Es war für ihn natürlich schlecht, dass er so ein Gegenbeispiel im eigenen Kader hat. Ich glaube, das war ein Hauptgrund, dass sie Fitzpatrick dann gehen haben lassen. Aber traust du ihm das zu? War das einfach nur so ein bisschen so eine Rookie-Vorsicht? Ich würde es jetzt nicht mehr Ängstlichkeit nennen.
Ich glaube, dass die Verletzung viel noch da reinspielt, weil ja, das war schon sehr eindimensional, alles kurz, kurz, kurz. Aber ich glaube einfach, der hat für sich einfach entschieden, ich gehe auf Sicherheit, bisschen überspitzt formuliert. Ich finde, das Jahr ist jetzt dann so ein Jahr, wo man bei ihm etwas genauer hinschauen kann, weil das letzte Jahr, ja, das war mit Flores alles nicht so cool, dann war Fitzmagic drin, hat es wieder nicht so schlecht gemacht, weil er das halt einfach irgendwie kann, reinkommen und was zeigen. Ich glaube, für Tour war das alles nicht so leicht. Wenn wir die Diskussion in einem Jahr nochmal führen, dann hoffe ich, dass er ein bisschen weiter ist, weil die Waffen per se sollte eigentlich haben, nicht nur dieses Eindimensionale zu zeigen, aber ich finde es auch bei ihm noch zu früh, eben mit dieser verdammten Verletzungen, da jetzt schon das endgültige Fazit zu ziehen.
Ich finde auch, weil es hört sich immer so an, als hätte der eine Saison gespielt, die wirklich verteufelt gewesen wäre, als wäre das ganz tragisch gewesen, was der gespielt hat. So ist es ja nicht. Der hatte ein Rating von 87, der hatte 64% Completions. Klar, der hat nicht Downfield geworfen, aber also ich bin vor der Saison davon ausgegangen, dass er erstmal gar nicht spielt nach dieser Horrorverletzung. Dann war sein Spiel immer darauf ausgelegt, dass er halt auch mobil ist. Mobil war er gar nicht. So, jetzt hat er ein Jahr mehr. Jetzt ist hoffentlich da wieder alles klar, hat auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen in seinen Körper wieder und ist wieder ein bisschen mobiler. Ich glaube auch, dass es schwer ist, wenn du, also ganz viel Bewegung und ganz viel Druck auf den Ball kommt ja auch einfach aus den Beinen, aus der Hüfte. Da fängt die Wurfbewegung an. Wenn da irgendwas nicht hundertprozentig ist, dann wirfst du halt nicht 70 Yards, dann fällt er halt bei 50 runter auch. Dazu kommt, auf wen soll er denn lang werfen? Klar hat Fitzmagic dann den Trigger gepullt, aber das war ein Rookie, der eine Horrorverletzung hatte. Und ich glaube auch, dass sie ihm gesagt haben, dass er nicht unbedingt die langen Bälle suchen soll, weil sie auch nicht wollten, dass er unbedingt länger in der Pocket steht als nötig und dass dann nochmal vielleicht irgendwer ein Aaron Donald reingerauscht kommt in die Hüfte. Das wäre, glaube ich, der Horror gewesen für Miami. Es wäre für den Coaching-Staff Horror gewesen, wäre für Tour Horror gewesen. Also glaube ich, dass sie da vom Play-Calling schon Rücksicht genommen haben auf ihn, dass er selbst Rücksicht genommen hat auf sich. Und dazu kam noch, dass die Waffen Parker und Gesicki bei in allen Ehren, aber das sind gute 50-50-Jungs, die Contested Catches fangen können, aber die haben nicht die Separation, die kommen nicht unbedingt weg von ihren Verteidigern. Da haben sie jetzt mit Waddle und theoretisch dann mit Fuller zwei Leute, die wegkommen und auch wenn Fuller nur lang geht, haben sie mit Waddle einen, der mit seinem Speed in der Slot halt auch mal einen Meter weg sein kann von seinem Verteidiger, was das Tour auch wieder einfacher macht. Dazu haben sie die O-Line verstärkt, haben zwei Rookies gestartet letzte Saison, die, naja, waren okay. Jetzt haben sie noch einen Rookie gedraftet, das ist eine unfassbar junge O-Line. Aber die beiden Jungs haben jetzt auch ein Jahr mehr. Ich gehe davon aus, dass die O-Line besser ist, dass die Receiver besser sind, dass Tua ein Jahr weiter ist in seiner Verletzung. Er hat einen neuen OC oder zwei. Und Brian Flores ist an sich ein sensationeller Coach. Deswegen, ich glaube an Tua und ich finde auch, er wird immer viel schlechter gemacht, als er war.
Die Dolphins sagen, beziehungsweise Bernd sagt, vergesst mir Albert Wilson nicht. Na, selbstverständlich, wie können wir Albert Wilson vergessen, ist doch klar. Nur als Nummer 2 oder so ist mir das zu wenig. Jetzt könnte er vielleicht halt die Nummer 3 im Slot, je nachdem, was sie mit Waddle machen. Das passt dann schon, das ist alles tiefer. Gut, dass du es gesagt hast mit dieser Separation. Also Tua hatte wohl den, laut PFF, mit den höchsten Wert in der ganzen Liga, was diese engen Fenster die Tight Windows betrifft, da gab es wenig Quarterbacks, die das öfter machen mussten. Oder, und das ist die große Frage, da sind wir dann wieder bei Christoph, machen mussten oder sprechen wir uns in einem Jahr wieder, liegt es auch an seinem Timing. Was dann vielleicht auch dazu führen kann, dass du schon eine Separation hast, aber eine Sekunde später ist die halt wieder weg. Ich bin gespannt, aber ich glaube, das Thema Tour werden wir heute nicht lösen, aber es verschiedene Ansätze. Christoph?
Ja, tatsächlich, lass uns in der in einem Jahr das wirklich nochmal, weil ich glaube auch, dass der solche Sachen, auch so tight Windows, dass es alles in diesem Jahr kommen kann. Miami war ja nicht schlecht letztes Jahr.
Ja, ja.
Also, die waren jetzt nicht wie die Jets am Ende vom Tableau. Von daher, es war nicht alles schlecht bei denen. Wenn das jetzt natürlich jetzt völlig in die Hose geht oder wenn die jetzt bei aller Ausklammerung der Fälle, wenn du so einen Deshaun Watson bekommen hättest, ich glaube schon, dass du mal drüber hättest nachdenken können, aber es liegt gar nicht an Tua, sondern einfach, weil Watson so geil ist als Spieler. Ja, einfach die Zeit geben. Er ist ein Junger und eben diese Horrorverletzung.
Ja. Aber weil du Jets gesagt hast, Sebastian, das wäre doch eine gute Überleitung zum nächsten Quarterback. Hier kam doch übrigens nochmal die Frage auf, ob wir über alle Teams sprechen.
Ja, wir machen Sondersendung heute bis 24 Uhr.
Genau. Ja, das wird sich nicht ausgehen, sagt man, glaube ich, im ORF. Also das wird eng, aber wir sprechen über die Themen, die ihr euch bei Instagram in der Story von Samstag auf Sonntag gewünscht habt. Und das waren sehr viele Quarterbacks, die da für euch die größten Fragezeichen waren. Sebastian, wer ist denn der Nächste in dem neuen Team?
Genau. Da geht es um Sam Darnold, der jetzt ja bei den Carolina Panthers gelandet ist. Die Frage da ist natürlich, ich glaube, er hat einfach diese Veränderung gebraucht, weg von den Jets. Ich meine, Adam Gase ist ja auch weg. Da freuen sich, glaube ich, alle drüber, besonders, wie gesagt, die Jets-Fans. Da war halt auch klar, dass sie eigentlich mit an Nummer 2 auf den Quarterback gehen und Sam Darnold eben einfach diese Change of Scenery gebraucht hat, um mit seiner Karriere eben so ein bisschen weiterzukommen. Jetzt ist er in Carolina gelandet, wo sich, ich glaube, auch nicht wenige gedacht haben an 8 oder wo sie gepickt haben. Da hätte man auch noch locker den einen oder anderen Quarterback picken können. Ne? Da waren ja noch 2, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche, auf dem Board, die da wahrscheinlich auch ganz gut gewesen wären, aber gut. Matt Rhule hat sich eben für Sam Darnold entschieden. Und wie sieht das denn jetzt aus? Wie geht seine Karriere in Carolina weiter? Hat er da Chancen oder ist das jetzt quasi einmal hin und nächstes Jahr dann wieder weg? Was meint ihr? Weil für mich fehlt da irgendwie noch so ein bisschen das Gefühl, dass es mit Sam Darnold, ja, dass es wirklich gut weitergehen kann. Also ich bin nicht von ihm überzeugt und ich glaube, das ändert auch in Carolina und Matt Rhule, der offensiv ein sehr, sehr guter Coach ist und so weiter. Ich glaube da irgendwie nicht dran.
Ich kann es euch mal zeigen, weil ich sehe, dass bei mir sehr dunkel wird. Dem Kollegen muss jetzt langsam aber sicher das Licht angehen. Der Sonntag schaut alle zu.
Ja. Wieder eine Überleitung des Todes.
Ich bin überhaupt kein Sam Darnold-Fan. Ich sag's, wie es ist. Von Anfang an war ich kein Sam Darnold-Fan. Gut, er hat diese Jets-Fesseln jetzt abwerfen können, aber ich bin dabei, Sebastian. Ich sehe bei Darnold, der wird bessere Voraussetzungen haben. Der wird wahrscheinlich sicher spielen, kurze Pässe, damit er sein Standardrepertoire hat, aber er hat ja gute Receiver an sich, aber ey, wie sagt Adrian Franke, unser geliebter Experte, immer, ich sehe da kein großes Ceiling bei ihm.
Und das müsste man nach ein paar Jahren jetzt mittlerweile dann schon erkennen.
Ja, das ist das vierte jetzt leider schon für ihn. Oder leider, das ist das vierte.
Das ist halt die große Frage. Also das müsste man eigentlich erkennen. Wir sind ja nicht in der Tua-Situation, wo man sagt, okay, nach einem Jahr, nach so einer schweren Verletzung, ohne Offseason, das war bei Tua ja auch noch der Fall, also ohne Preseason-Snaps sozusagen, okay, kann man erklären. Bei Darnold hat man eigentlich nur das Argument Adam Gase. Und die Leute, die an Darnold glauben, und ich war auch eigentlich der Meinung, ihn nicht sofort abzuschreiben, also sofort im Sinne von, ich will den nochmal in einem anderen System bei einem neuen Team sehen. Das will ich nochmal tun. Und dann kann man sagen, okay, das ist eine Bratwurst. Aber Adam Gase hatte Ryan Tannehill. Und als der nach Tennessee gegangen ist, war da Arthur Smith. Ich glaube, er war die ganze Zeit, ich müsste jetzt nachprüfen, aber Arthur Smith als Offensive Coordinator war halt so gut, dass er jetzt Head Coach von den Falcons ist. Und der hat es halt geschafft, aus Tannehill noch einen richtig passablen Quarterback zu machen. Der wäre da vielleicht vorher auch schon gewesen. Aber als er aus Miami weg ist, haben das, glaube ich, die wenigsten gedacht. Und jetzt ist halt die Frage, was mit Darnold passiert. Und in Carolina hast du Joe Brady. Und ist Joe Brady jetzt der Quarterback-Flüsterer oder nicht. Letztes Jahr hat er Teddy Bridgewater gehabt. Okay, ist halt die Frage, was man aus einem Teddy Bridgewater rausholen kann. Aber wir werden es früh genug erfahren.
Ja. Ich glaube nicht, dass man Tannehill und Darnold vergleichen kann dahingehend. Tannehill hat meiner Meinung nach in Miami schon Spiele gehabt, wo man gedacht hat, ui, der Mann kann was, was nicht so viele können. Bei Sam Darnold habe ich noch kein Spiel gesehen, wo ich dachte, oh, der kann aber was, was nicht viele können. Ich habe immer das Gefühl, der kann Sachen, die können ungefähr 40 andere Leute in der Liga auch. Der hat eine Completion Percentage in seiner Karriere von unter 60%. Das ist nicht gut. Der ist auch nicht besser geworden in den Jahren, muss man sagen. Also es hat sich von der Rookie-Saison zur zweiten Saison ein bisschen verbessert. Hatte noch nie ein Passer-Rating über 85 für eine Saison. Ich weiß es nicht. Ich habe also weder die Stats noch das, was ich gesehen habe, geben irgendwie was her in diesen 3 Jahren, wo ich sage, ja, das wird jetzt alles besser in Carolina. Also, er hat McCaffrey jetzt, er kann Checkdowns spielen, er wird eine bessere, wahrscheinlich die beste Completion Percentage seiner Karriere haben. Ich glaube trotzdem noch nicht dran, dass Sam Darnold einer sein kann, der für 30 oder 35 Touchdowns in einer Saison wirft. Und ein Running Threat ist er jetzt auch nicht. Von daher glaube ich nicht, dass er die langfristige Lösung sein kann bei den Panthers. Ich habe da auch das Vertrauen verloren. In 3 Jahren muss man mal irgendwas gesehen haben, was einem gefällt. Und da war wirklich nicht viel dabei. Nee.
Ich kann nichts erkennen.
Nee.
Naja. Also das Supporting Cast in Carolina wäre jetzt nicht so schlecht. Und der Offensive Coordinator wahrscheinlich auch. Also DJ Moore, Robbie Anderson, Terrace Marshall, der mit am besten aussah von diesen Rookie-Receivern in der Preseason. Christian McCaffrey, dem du 100 Bälle hinwerfen kannst. Also die Frage, das Fragezeichen ist wie immer und wie so oft die O-Line. Das ist aber tatsächlich ein sehr großes. Aber auch hier werden wir es erfahren.
Übrigens, dann sieht er wieder Geister. Dann springt er wieder, wenn ja, die
O-Line her. Adam Gase.
Am Schluss wünschen sie sich Teddy zurück. Teddy Two Gloves, ey. Ich weiß nicht, warum sie den abgegeben haben für Darnold.
Ja, aber Remo, deswegen arbeiten die ja in der NFL. Die werden sich ja was dabei gedacht haben. Wir wissen nur nicht, was.
Ja. Das erschließt sich uns nicht, der große Plan. Noch nicht. Ja,
aber Adam Gase war auch ewig lang beschäftigt als Head Coach. Und ich glaube, wir können mittlerweile auch sagen, der wurde auch falsch gecastet für seinen Job.
Guter Mann. Wahrscheinlich. Hier schreibt übrigens jemand auf die YouTube, Christoph ist großartig, können wir den behalten?
Nee, ich habe keine anderen Termine, tut mir leid, da muss ich 7 Stunden Football schauen.
Das stimmt.
Das ist aber schade.
Aber es geht ja um den Montag.
Genau. Okay.
Aber,
da schlafe ich 7 Stunden.
Nee, du sitzt auf dem Klo. Es ist ja, die Blase ausschaut, ist ja Wahnsinn.
Ach, das ist aber gemacht, was eigentlich danach passiert, dass ich da wirklich sehe, oh Gott im Himmel.
Minimum. Du kommst da nicht mehr runter. Aber übrigens, ein Quarterback, den die Cincinnati Bengals auch gern behalten würden, ist Joe Burrow.
Womit wir beim nächsten. Mir notieren, ist gut.
Ja. womit wir beim nächsten Quarterback-Thema und der nächsten offenen Frage vor der Saison stehen. Wird Joe Burrow zu 100% fit sein? Kann er das überhaupt? Also, ich habe auf der Zone. In der Red Zone mit Scott Hansen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da habe ich diese Szene gesehen. Und es gab eine Zeitlupe, wo du gesehen hast, wie, ich weiß gar nicht, ob es Chase Young war, ich glaube nicht irgendeiner von diesen Monstern aus der Washington D-Line, ist ihm hinten ins Knie hineingefallen mit dem Körpergewicht und du hast wirklich gesehen, wie der Unterschenkel sich vom Oberschenkel verabschiedet. Also es sah ein bisschen so aus, wie wenn das Knie so rausschnackelt, würde man im Allgäu sagen, Christoph, korrekt?
So ist es.
Genau.
Da hat viel geschnackelt.
Da hat es schön geschnackelt. Und die Zeitlupe habe ich nie wieder gesehen, aber die muss ich auch nicht wieder sehen. Aber da war klar, das ist nicht nur, oh, vertreten, Kreuzbandriss, so. Alles klar. Sondern da war schon sehr viel kaputt, glaube ich. Aber okay, er trainiert, wurde letztes Jahr 8-mal gehittet im Schnitt, also fast 8-mal pro Spiel, obwohl er einer der Quarterbacks war, die am schnellsten den Ball losgeworden sind. Spricht für sich. Die O-Line der Bengals ist besser geworden. Das würde ich schon so sagen. Sie haben Riley Reiff bekommen. Sie haben einen Second-Round-Pick auf Guard bekommen. Der, wenn er funktioniert, ein Second-Round-Pick als Guard ist okay. Ja, also wenn Jackson Carmen als Guard funktioniert, wenn Jonah Williams auf links besser wird und wenn er auf rechts Riley Reiff eine Verstärkung ist, wovon ich ausgehe, könnte das schon passen. Und Jamar Chase hat er ja auch noch. Und Tyler Boyd ist kein schlechter Receiver, vor allem als Nummer 3. Und dann schauen wir mal, weil T. Higgins wird auch nicht schlechter werden. Also es gibt schon genug Gründe dafür, aber was sagt ihr?
Ich glaube aber, das Allerwichtigste hast du schon gesagt, ganz nach Armin Laschet, 3 Worte, die O-Line ist viel besser geworden. Also von daher,
ja,
das ist genau. Das Allerwichtigste bei denen. Sonst verletzt er sich nämlich sofort wieder. Und da sind wir Bedenken davor, weil der kommt wahrscheinlich einigermaßen fit zurück, aber wie anfällig ist er wieder? Dass er gut ist, geschenkt, dass er gute Waffen hat. Wenn die O-Line wie ein Schweizer Käse daherkommt, ist er halt in Woche 4 wieder wahrscheinlich für die Saison raus. Da habe ich Angst davor tatsächlich aus seiner Sicht.
Und was mir da noch mehr Angst macht, ist, dass man aus dem Bengals-Camp hören konnte, dass Joe Burrow am liebsten 5-Wide spielt, also mit 5 Wide Receivern, empty Backfield. So wirklich, ja. Wenn ich mir das Knie so rausgeschneuzt hätte, dann würde ich doch da lieber mit 2 Tight Ends und einem Running Back noch spielen. Aber ich weiß nicht. Ich habe Sorge um ihn. Mit Jamar Chase war auch eine schöne Idee. Sewell hat jetzt in der Preseason auch nicht überzeugt, aber Jamar Chase scheint doch auch noch ein bisschen Zeit zu brauchen, weil er ein Jahr kein Football gespielt hat. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Bengals tun sich nicht so viele Gefallen mit dem, was sie so treiben in ihren Off-Seasons und das leider seit Jahren.
Du hast die Bengals aber letzte Woche schon zerstört oder vor 2 Wochen. Es geht jetzt nur um Joe Burrow, please.
Sonst kriegt ich glaube, dass er wieder fit ist, aber ich habe Angst ums andere Knie, dass er quasi noch ein bisschen Schiss hat und dann ist ja oft so. Dann belastest du das andere und dann passiert da was.
Ja, einmal Belastung, Fehlbelastung, Leiste, Remo, wem sage ich das? Dr. Zähmer. Was? Aber Bengals-Fans, mein IDP-Breakout ist Logan Wilson, Inside-Linebacker. Bevor wir da jetzt so viele Mails kriegen, dass wir die Bengals nicht...
Apropos, wir sprechen auch nur über Joe Burrow jetzt.
Genau. Ja, okay. Okay. Wenn du Linebacker, Quarterback, das sind die Dirigenten ihrer Units.
Dieser Mix ist auch ganz gut.
Wer?
Joe Mixon da, der auch gerne...
Ja, tipptopp. Der entlastet natürlich Joe Burrow wieder.
Absolut. Ist schon wieder Joe Mixon-Season eigentlich, Daddy?
Ich werde es nicht sagen, weil sonst geht es ihm so wie Cam Akers und J.K. Dobbins. Ich werde es nicht tun.
Das macht er.
Ich werde auch nicht sagen...
Da keine Hilfe.
Ja, stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Ja. Sebastian, was sagst du zu Joe Burrow abschließend zu dem Thema?
Ja, Cincinnati, ich glaube, also man kann jetzt natürlich sagen, was man will, aber ich glaube halt mit Tackle an 5 hätten sie ihm eher einen Gefallen getan. Ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, dass er wieder fit ist. Also er ist ja auch noch jung und das ist ja im Grunde ist es eine Verletzung, klar, die ist scheiße und unschön und sah ja auch wirklich nicht toll aus. Aber er hat ja jetzt, glaube ich, im letzten Preseason-Game hat er ja, glaube ich, ein paar Snaps gemacht, waren, glaube ich, nur 3 oder 4, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, er ist jetzt wieder da und man muss ihm sicherlich noch ein bisschen Zeit geben. Das wird, glaube ich, nicht gleich in Woche 1 so sein, dass er wieder bei 100% ist. Aber ich glaube, er wird da schon ordentlich Druck weiterkriegen, gerade in der Division. Egal, ob es nun Cleveland, Baltimore oder auch Pittsburgh ist, das sind alles Teams, die ihn ja gut unter Druck setzen können, wenn es denn soweit ist. Und ich bin gespannt, also ich gehe davon aus, dass er wieder bei 100% sein wird, aber ja, viel Rennen um sein Leben wird er wahrscheinlich trotzdem müssen.
Vermutlich. Somit wären wir bei den Themen, mit dem Themenkomplex, mit dem Themenblock zu Ende.
Halbzeit, oder? Zum Ende der Tagesschau sind wir damit durch.
Halbzeit. Drittelpause, jawohl. Nee, wir machen das jetzt anders. Wir hatten eigentlich vor, ein bisschen ausführlicher über unsere persönlichen Überraschungsteams für die Saison zu sprechen. Dann ist uns aber eingefallen, eigentlich haben wir das in den Division Previews ja schon relativ ausführlich gemacht. Wir werden es jetzt noch ein bisschen anders machen als geplant. Ich weiß nicht, es gibt da Around the Horn oder Rapid Fire mäßig. Wir machen das jetzt so. Jeder nennt jetzt seine zwei Teams mit jeweils einem Satz. Von mir aus auch mit zwei. Einer zur Offense, einer zur Defense. Ich fange nicht an natürlich, weil sonst scheitert es gleich im Erstversuch. Christoph, Christoph hat gefragt, ob er auch sein negatives Überraschungsteam nennen kann. Sein. Natürlich, selbstverständlich.
Bevor wir aber anfangen, habe ich noch was oder auf dem Herzen auch, damit wir hier auch von der Sendezeit auf die Kosten kommen. Und zwar haben es alle, glaube ich, schon mitbekommen, dass wir den Shop neu aufgesetzt haben. Und wir haben neue T-Shirts, neue Hoodies und seit heute auch Jogginghosen. Ich habe sie leider noch nicht an. Die muss aber diese Woche, spätestens nächste Woche kommen, weil eigentlich will ich Sonntag schon damit auf der Couch liegen. Wer schon bestellt hat bei uns im Shop, wird es gemerkt haben, die Qualität ist besser als je zuvor. Sind auch Hoodies, T-Shirts, beste Qualität, die ich je anhatte. Ganz objektiv.
natürlich, aber stimmt.
Also, definitiv. Wenn ihr noch euch einkleiden wollt, wenn ihr T-Shirts braucht, Hoodies braucht oder uns unterstützen wollt oder einfach eine gemütliche Jogginghose für Sonntagabende, bei denen ihr DAZN Endzone guckt mit Christoph, dann geht bei uns auf den Shop, shop.footballerei.de. Da findet ihr alles, was das Herz begehrt. Und außerdem werden wir in den nächsten Wochen euch auch wieder nach Motiven fragen. Wir haben es früher schon gemacht. Wir mussten jetzt ein bisschen reduzieren, dafür ist die Qualität besser. Wir fragen euch aber jetzt wieder nach eurer Kreativität und wie gehabt, wenn euer Motiv ausgewählt werden sollte, wir geben das dann zur Abstimmung, dann kriegt ihr natürlich auch euer T-Shirt von uns nach Hause. Da müsst ihr die Augen aufhalten auf unseren Social-Media-Kanälen und dann geht's bald wieder los. So, und jetzt bitteschön.
Diese Jogginghosen, die sind ja so weich. Also die sind innen bestimmt sehr weich, weil es ja auch Biobaumwolle ist. Das heißt, es ist dann wie ein weiches Nest für die Ostereier. Könnte man vergleichen.
Hei. Theoretisch. Ja. Ich habe den Rabattcode noch nicht gesehen. Da gab es wohl einen technischen Fehler. Die 20%, das kommt später wahrscheinlich nochmal.
Nee, da sind sie.
Da sind sie. Für die Podcast-Hörer werden sie jetzt nochmal eingeblendet, das Sinn macht. Also Footballerei 20.
Und für die Klamotten gibt's aktuell
keinen, wird's wahrscheinlich irgendwann wieder geben.
Ihr könnt uns auch so unterstützen und vor allem, ihr könnt euch unter der Gürtellinie selbst einen Gefallen tun. Auch da. Oh Gott. Ja. Okay, dann machen wir's anders. Ist ja, wie ich mir das vorstelle. Also, Überraschungsteam, machen wir's so rum. Pass auf. Die Denver Broncos, ich hatte sie, glaube ich, in der Preview mit 9 Siegen, 8 Niederlagen. Der Remo hat mir schon angekündigt, dass wir Diskussion geben. Die müssen wir uns leider heute sparen. Da haben wir ja in der Preview schon ausführlich drüber diskutiert. Also 9 Siege, ich traue Ihnen vielleicht sogar ein bisschen mehr zu, dass Teddy Bridgewater jetzt Quarterback ist. Lässt mich dann bei 9 Siegen doch bleiben. Weil diese Defense so gut ist. Das ist immer noch ein Satz. Weil diese Defense so unfassbar gut ist.
Gedankenstrich,
Kyle Fuller, Patrick Surtain, Ronald Darby, Brian Callahan.
Semikolon,
Justin Simmons und Kareem Jackson auf Safety.
Ja. Und was ist mit Miller und Bradley Chubb?
Plus, das hast du jetzt gesagt, der Satz zählt nicht bei mir. Deswegen sind die Broncos Überraschungsteam. Jetzt, Christoph, jetzt bin ich gespannt.
So, nachdem die Stimmung hier viel zu gut war, meine negativen Überraschung. Und zwar glaube ich, dass die Pittsburgh Steelers nicht in die Playoffs kommen, weil sie A, eine zu starke Division haben mit Baltimore und Cleveland und ich die in der letzten Saison schon overrated fand. Dieser 11-0-Start macht für mich keinen Sinn. Und die Defensive ist tendenziell einen Ticken schwächer geworden. Ohne Bud Dupree, ohne Mike Hilton. So, und jetzt reicht's auch schon wieder.
Nein, sag es, wie es ist. Ich hab's schon gesagt bei der Division Preview, ich bin ganz deiner Meinung. Sag es, wie es ist. Auch wenn er schon wieder böse guckt da oben.
Es tut mir leid, wie es ist. Steelers-Fans. Es ist eigentlich schade ohne die Steelers, aber das war mir letztes Jahr schon zu wenig.
Gut. Sebastian, kein Einspruch.
Nö. Erstes. Nö. Wir stehen ja unter Zeitdruck, ne?
Ja, ja, ist ein super Format.
Ja, Rapid Fire.
Man darf nicht widersprechen und so. Mein Überraschungsteam, bleiben wir einfach in der AFC und auch in der Division, wo Detti gewesen ist, LA Chargers. Die LA Chargers haben mit Justin Herbert den besten Quarterback aus dem letzten Draft in ihren Reihen. Die haben in der Offensive Line endlich mal was getan und sie sind auch, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste bei den Chargers, sie sind endlich mal verletzungsfrei in der Offseason geblieben. Ne, Derwin James kommt endlich zurück und da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, dass der eine richtig starke Saison hinlegen wird. Und nächste Hoffnung ist, dass sie das mit dem neuen Coaching-Staff, auch wenn die alle sehr unerfahren sind, sage ich jetzt mal, Brandon Staley, Joe Lombardi mit der Offense, dass die es endlich mal hinkriegen, auch diese ganzen Probleme, die sie in den Special Teams immer hatten, dass sie das in den Griff kriegen und dass sie dann in der Division hinter Kansas City auf 2 einlaufen und in die Playoffs einziehen werden. So, Punkt.
Punkt. Deswegen wollte ich auch über die Broncos diskutieren, weil so viele gute Teams kann es ja nicht geben. Aber egal.
Na, es gibt entweder das eine oder das andere. Das ist ja klar. Beides wird nicht passieren.
Ja. Aber dann mache ich da einfach weiter. Vorhin schon angeklungen, dass ich glaube, dass die Dolphins wesentlich besser dastehen, die Dolphins und Tua, als ihnen zugetraut wird. Alle sprechen von der Resurgence von den Patriots. Klar, die sind besser geworden, aber die müssen sich auch zueinander finden. Die Dolphins waren letzte Saison schon gut und sind definitiv besser geworden. Waddle sieht sensationell aus. Will Fuller ist für 8 Spiele diese Saison einer der besten Receiver der Liga. Tour geht in sein 2. Jahr. Second Year Leap is a thing. Und die Defense war schon gut und ich glaube, dass die Dolphins auch dieses Jahr, und ich glaube, das wäre eine Überraschung, dieses Jahr wieder um den Playoff-Einzug mitspielen werden.
Kann man so stehen lassen. Da müssen sie aber in die Playoffs kommen, sonst ist es keine Überraschung, weil mitgespielt haben sie schon. Christoph! Ja, nee, oder Remo? Ja. Was?
Nee, ja, dann die kommen ja auch, sag ich ja, die kommen in die Playoffs. Okay. Vielleicht ein anderes Team nicht.
So.
Herr Stadler.
Soll ich mit der NFC weitermachen? Es ist wahrscheinlich vorhin schon ein kleines bisschen durchgedrungen, dass ich die 49ers immer noch sehr hoch auf meiner Liste habe. Ich weiß gar nicht, ob es eine Überraschung ist. Diese Mannschaft muss einfach nur mal fit bleiben. Das könnte schwer genug sein. Die hatten den drittschwierigsten Spielplan in der letzten Saison plus die Verletzungen. Also es konnte gar nicht funktionieren. Garoppolo, wenn er einfach seinen normalen Stiefel runterspielt, sollte es auch reichen. Es gibt ein paar Fragezeichen, aber wir haben keine Zeit, deswegen fallen die jetzt mal ganz galant auf den Tisch. Und damit steht eigentlich der NFC schon fest. Dankeschön, ich wünsche euch was.
Vierte Servus, wir sehen uns. Nee, du, also bitte, als Gast kann man natürlich schon, du warst ja bei den Previews nicht dabei.
Nein, ich glaube, das letzte Kapitel ist bei denen noch nicht geschrieben. Da ist eine Seite noch frei für Shanahan und Garoppolo. Wenn es jetzt nichts wird, könnte das Buch aber dann auch zu sein und ganz hinten im Bücherregal. Dieses eine Jahr gebe ich Ihnen noch.
Aber dann hört ihr es doch mal auch von jemandem, der objektiv ist, um Himmels Willen. Mir wird nämlich immer Subjektivität vorgeworfen, was natürlich von vornherein einfach eine absolute Frechheit ist. Wäre ich subjektiv. Ich habe da schon den journalistischen Anspruch an mich selbst, auch möglichst objektiv zu bleiben. Und ja. So, jetzt habt ihr das gehört von jemandem, der objektiv ist und bitte keine weiteren das Fragen.
Sagst mehr. Du jetzt, aber okay.
Ja. Ja, ihr zwei, ihr schlaft doch in der 49ers Bettwäsche seit 1983. Ja, aber ist okay. Ist okay. Sebastian, möchtest du oder soll ich? Ich bin ja, schnell fertig.
Ich sehe gerade, du hast eine Mütze auf vom ja. Washington Football Team. Ist das richtig?
Ja, genau. Das kann ich den Podcast-Hörern bestätigen.
Ja, genau. Und da sind wir dann auch schon bei meinem zweiten Überraschungsteam. Ich meine, so eine große Überraschung kann es jetzt eigentlich gar nicht sein. Sie sind ja letztes Jahr als überzeugender Division-Sieger in der NFC East in die Playoffs eingezogen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie dieses Jahr auch wirklich die Chance haben, einen positiven Rekord sich zu holen. Allein schon, weil sie Ryan fucking Fitzpatrick als Quarterback geholt haben. Dazu ist die Defense nicht unbedingt schlechter geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Die Defensive Line ist, glaube ich, so mit die Creme de la Creme, die es in der NFL tatsächlich gibt. Im Defensive Backfield haben sie sich verstärkt. Landon Collins kommt nach der Verletzung zurück und ich bin da auch in der Offense mit Antonio Gibson, Terry McLaurin. Das sind halt zwei Waffen, die unheimlich viel Spaß machen. Und ich glaube, da hat Fitzy dann auch eine Menge Spaß dran. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Washington als Division-Sieger wiederholt und wie gesagt dieses Mal auch einen positiven Rekord erreichen wird. So.
Wenn man Hard Knocks gesehen hat, besteht doch daran kein Zweifel eigentlich.
Habe ich nicht geguckt, deswegen. Aber ja,
ich
gut.
Ich bin bei Dex, bei Folge 3 oder so, wo Dex Schulter immer noch nicht, keiner weiß, was da los ist.
Bin gespannt. Aber Fitzmagic ist doch schon so ein Riesen-Upgrade im Vergleich zu dem, was die da aufgefahren haben letzte Saison.
Ja, aber der hat es ja auch noch nie in die Playoffs geschafft. Ich sag bei Fitzpatrick, ich meine, der ist jetzt wie alt, 38 und hat 800 verschiedene NFL-Teams gehabt. Also in den letzten Jahren, auch das haben wir im Division Preview schon angesprochen, weil in den letzten Jahren hat er halt seine besten Jahre gehabt, also bei den Dolphins. Und dadurch wird er meines Erachtens, obwohl er ein Sensationstyp ist, natürlich ein bisschen sportlich verklärt. Also er war bei den Jets, war da mal ein Jahr lang sehr gut, mit Eric Decker und
sehr
Brandon Marshall. Aber davor und danach, ne? Also konstant eine Saison durchziehen mit 38, mit wehenden Fahnen nochmal in die Playoffs und dann aufhören. Das wäre mir auch am liebsten.
Magic.
Ja, genau. Christoph, hast du noch eins in der Hosen, in der weichen Hosentasche?
Also die 49ers sind mein klarer Favorit, aber ich halte tatsächlich relativ viel von den Falcons. Also relativ viel, die werden in die Playoffs kommen, um Gottes Willen. Aber ich finde, es wurde mal Zeit für diesen, sind wir schon beim Thema, sehr weichen Umbruch. Das ist ja noch alles nicht der harte Umbruch, aber
ich find, Glatterschnitt.
Wurde ein Glatterschnitt gemacht. Nee, ich finde tatsächlich, da sind ein paar ganz gute Sachen dabei. Mit Ridley müssen wir jetzt mal schauen als Top-Receiver, weil er natürlich schon profitiert, dass Julio halt einfach von allen in die Mangel genommen wurde. Matt Ryan ist immer noch ein ganz guter Quarterback. Die Defensive hat sich verbessert nach der Demission von Herrn Quinn. Die werden nicht um die Playoffs mitspielen, aber ich glaube auch nicht, dass sie letzter werden in der NFC.
Da will ich einmal trotzdem kurz einhaken, trotz des Rapid Fires. Für mich sind die Falcons nämlich auch Überraschungsteam und ich würde weitergehen. Ich würde nämlich sagen, dass die um die Playoffs mitspielen. Und zwar, weil vor allem die Division, glaube ich, stärker gemacht wird, als sie vielleicht ist. Die Saints haben jetzt Winston an der Center. Ich mag ihn, aber die haben so viele Fragezeichen. Dazu kommt, dass sie nicht mal zu Hause spielen können die ersten Wochen. Dazu kommt auch, dass die Spieler vielleicht auch den Kopf voll haben, verständlicherweise, bei dem, was abgeht in New Orleans. Die Saints waren schon vor dieser Katastrophe für mich kein Playoff-Team unbedingt. Sind es jetzt, muss man leider sagen, dadurch noch weniger. Ich glaube auch, dass die Panthers aufgrund meiner Ressentiments, die ich gegenüber Sam Darnold habe, nicht groß aufspielen werden. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Falcons mit Arthur Smith tatsächlich dann doch um den zweiten Platz in ihrer Division spielen und damit auch um die Playoffs.
Okay, von mir aus. Ich habe da kein Problem damit. Also diese NFC Süd, da mag ich die Panthers. Die anderen sind mir ehrlich gesagt so ein bisschen, weiß auch nicht, war schon immer so. Ich habe noch die Minnesota Vikings als Überraschungsteam. Warum? Ja, Kirk Cousins, wie besprochen, wie bereits erwähnt, ich finde nicht, dass er dran schuld ist, dass sie nicht mehr Siege erreicht haben. Letztes Jahr war es wirklich eine Masse an Ausfällen, so ähnlich wie bei den 49ers, wie Christoph es angesprochen hat. Allein die Defense, was da wieder zurückkommt, Pierce, Daniel Hunter, Everson, Griffin, Anthony Barr, dazu haben sie Delvin Tomlinson und Sheldon Richardson neu in dieser D-Line. Und sie haben halt dieses Cornerback-Problem, was sie meines Erachtens mit den beiden Rookies hatten. Cam Dantzler wird besser werden. Aber ob wenn Patrick Peterson, Breshad Breeland und oder Mackenzie Alexander, wenn da zwei funktionieren von diesen drei Free Agents, dann ist die Defense um Welten wieder besser. Und das, glaube ich, wird reichen, weil ich die Division mit Chicago und Detroit für nicht so dominant halte, als dass die Vikings da nicht 9 oder 10 Siege
aber,
haben.
Aber ja. Wie ist die Depth bei den Vikings? Weil die haben ja, da will sich ja niemand impfen lassen. Die sind ja alle zwei Wochen raus.
Ja, also bei den Receivern brauchen sie keine Depth, weil sie irgendwie sehr, sehr selten mit diesem 11-Personal, also mit drei Receivern spielen und mit Thielen und Jefferson. Das ist schon, manchmal spielen sie eben, sie spielen ja mit 12-Personal, also mit zwei Tight Ends. Deswegen haben sie halt jetzt Chris Herndon geholt. Man kann von dem halten, was man will. Aber Irv Smith, der ja eigentlich so als Breakout Tight End eingestuft worden ist, fällt halt jetzt aus, wahrscheinlich die ganze Saison. Dann haben sie noch Tyler Conklin, heißt er, glaube ich, ist aber mehr ein Blocking-Tight-End und Chris Herndon. Also, wenn sich da nicht viele Leute verletzen, das ist natürlich die Voraussetzung. Aber ich glaube, das trifft auf die meisten Teams zu.
Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich diese Impfquote Einfluss haben wird, diese Saison. Also nicht nur Vorbereitung ist scheiße bei den Teams, aber wenn du einen Quarterback hast, der sagt, der setzt sich lieber in ein Plexiglashaus, als sich impfen zu lassen, dann gehe ich davon aus, ähnlich wie bei den Ravens, dass zumindest irgendwann mal der Mann 10 Tage kein Football spielen darf.
Diese, und wir bewerten das jetzt nicht, weil das tun sehr viele Menschen den ganzen Tag seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr. Der Fakt ist einfach, dass dieses Thema in der NFL ein Thema bleiben wird. Und das sah vor ein paar Monaten noch anders aus, aber es wird ein Thema bleiben, und wie du schon sagst, ungeimpft, dann im Protokoll oder ungeimpft und positiv getestet, 10 Tage weg. Geimpft, positiv getestet, bist in ein paar Tagen wieder da.
Ja.
Falls du symptomfrei bist. Es bleibt spannend, was dieses Thema betrifft, ganz klar.
Ja.
Gut, dann haben wir doch die Stunde locker geschafft, finde ich. Also es war jetzt wirklich
knackig.
Wie besprochen.
Ja, ja. Und wir haben noch gar nicht groß über den Kickoff am Donnerstag gesprochen, ne? Aber gut, wollen wir das noch mit reinschieben?
Naja, an, gut. Wir haben ja einige Formate noch auf der Uhr. Das wäre vielleicht für Flo jetzt die Gelegenheit.
Genau.
Was das wir heute die nächste
Frage gewesen.
Auf den sozialen Medien präsentiert haben. Also jeder, der uns folgt, auf Twitter, auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer.
Dann rutscht doch mal ein bisschen rüber, Daddy.
Der wird das, ich muss rüberrutschen, ich weiß nicht, ja, ob ihr ihn jetzt gehört habt. Der wird das mitbekommen haben. Wir haben auch einige neue Formate und wir haben vor allen Dingen jeden Tag, in jeder verdammten Woche, haben wir ein eigenes Format und Content mit der Footballerei. Ich gehe es mal kurz durch für die Podcast-Hörer. Montag bleibt natürlich das Flagship. Der Flagship-Store ist natürlich die Montagssendung um 19 Uhr. Dienstag haben wir ein neues Format mit Flori. Das neue Format heißt Frühstücksei. Das heißt, das ist ein Podcast, Audio-only. Das könnt ihr euch dann immer auf dem Weg zur Arbeit schon herunterladen. Das wird es dreimal die Woche geben. Dienstag, Donnerstag und Freitag. Dienstag wird in diesem Frühstücksei natürlich auf das Monday-Night-Game Bezug genommen. Das heißt, da stehen wir dann sehr früh auf, aber wir machen das natürlich gerne, oder bleiben einfach wach. Am Freitag wird über das Donnerstag-Nachtspiel gesprochen. Das wird auch diesen Freitag passieren. Und am Donnerstag werden wir im Frühstücksei ein bisschen unsere Fantasy-Liga begleiten, die wir vor ein paar Tagen via Draft gestartet haben. Dazu wird es am Mittwoch natürlich den Boulevard mit Kutsche weiterhin geben. Am Samstag wird es Bam und Bärtig mit Stolle geben. Das haben wir jetzt auf den Samstag gelegt, dass ihr wirklich jeden Tag Content von uns bekommt. Und am Sonntag wird es zum einen abends um 19 Uhr auf Twitter Spaces, was ihr dann auch immer als Podcast abrufen könnt, meistens dann noch Sonntagabend oder am nächsten Tag, die ELF geben, den Live-Talk mit den Fans, mit der Community. Also wer noch nicht auf Twitter ist, das allein wäre schon ein Grund, sich anzumelden. Das wird natürlich nur so lange gehen, solange die European League of Football läuft. Und dann wird es Vormittag, Mittag ein neues Format geben mit mir und Emily Wirtz. Emily Wirtz war im Frühling schon mal bei uns in der Sendung. Eine deutschstämmige, die für die NFL Media arbeitet, also die in Deutschland aufgewachsen ist, dann in die USA gegangen ist mit ihrer Familie und für die NFL arbeitet tatsächlich. Und sie hat sich bereit erklärt, uns treu zu bleiben sozusagen und ein neues Format in der Saison zu starten. Und das werdet ihr immer Game Day Preview, natürlich nur ausgewählte Spiele, sonst artet das so aus wie bei uns heute. Jeden Sonntagvormittag oder Sonntagmittag dann praktisch pünktlich vor dem Kickoff der Sonntagsspiele sehen können auf YouTube und wahrscheinlich dann auch verlängert als Podcast. Das müssen wir noch final klären. Das wär's dann von uns. Ich rutsche jetzt wieder in die Mitte und bedanke mich bei Christoph, das war sensationell. Also,
hat Spaß gemacht, waren die längsten 60 Minuten meines Lebens, aber
nicht nur deine.
Gerne wieder, nee, hat Spaß gemacht und könnt ihr ja alle die Night Games auf The Zone schon und dann eure Frühstücksgeschichte, dann ist mein Chef jetzt auch noch glücklich und dann passt es hier.
Selbstverständlich, so hatten wir das vor.
So war das geplant.
So war das geplant.
So wird es gemacht.
Genau.
Ja, selbstverständlich. Ja. Und denkt an die, und was unterhalb der Gürtellinie passiert, das würde ich gerne noch mit diese erste Game Day Woche geben. Ja. Sebastian, entlass die Leute in die Nacht und ja. Vielen Dank an alle.
Genau. Wie ihr das, immer dran denken, immer wichtig, liken, teilen, kommentieren, Glocke aktivieren, Abo dalassen, all so eine Sachen, das ist ganz wichtig, das hilft uns immer ein bisschen weiter für die Reichweite und so weiter und so fort. Es hat, wie gesagt, wie Detti schon sagte, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche uns allen eine schöne NFL-Saison, weil die geht jetzt ja endlich wieder los und in diesem Sinne reicht's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Gutes Nächtle.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.
Jetzt 11. Gute Stunde.